Max, wir müssen die Krone kaufen.
Darf ich dann? Eben gerade noch so, ach, was sollen wir über dieses Sprache-Video erzählen?
Ich sag dir irgendwie, Max.
Aber das wird ein Ding werden jetzt, ne? Das wird.
Max, irgendwie mit 43% gehst du rein, ja? Und dann schmeißen wir halt die ganzen kritischen Journalisten raus, packen da ein paar Leute von uns mit rein und dann geht das los hier.
Mhm.
Können wir das mal übernehmen hier?
Mir fällt jetzt leider keine gute. Ich hab nur Ausschnitte daraus gesehen und zum Glück war es ja untertitelt, weil ich verstehe dieses Österreichisch nicht. Aber das war so richtig schön. Das war der Maxi, also das war, wenn das in einem Film vorgekommen wäre, hätte man gesagt, nee, komm, jetzt übertreibt er doch ein bisschen. Das würde doch keiner machen. So, das ist jetzt so evil as evil gets. Also, oder?
Ja, wobei, ganz ehrlich, also ich habe sowieso schon immer irgendwie, oder also über die Zeit ist den Eindruck gewonnen, dass die ganzen rechtspopulistischen Bewegungen im Endeffekt billige Thugs sind, also billige Gangster, ja, also ja, das sieht man irgendwie, das hat man ja, der ganze Müller-Report handelt davon, wie eigentlich ein Haufen von mittelmäßigen Straßengangstern versucht, eine politische Kampagne zu machen, ja, und das ist eigentlich eine Gangster-Komödie, also der Müller-Report ist eigentlich so eine Gangster-Komödie, also wo man halt die ganze Zeit, also diese Gangster sind ja Karikaturen ihrer selbst, die sind ja so. Das ist ja so Niveau von den Einbrechern bei Kevin allein zu Hause, ja.
Das ist, man würde vermuten, dass von Don Jr. auch so ein Video existiert, oder?
Ja, mindestens, ne, irgendwie. Oder Bolsonaro und seine Söhne da, die sind ja auch so drauf. Oder eben Farage da, ne, irgendwie. Das ist ja eigentlich eigentlich krasse und vielleicht auch sogar das, was einem so richtig beschämen sollte, ist ja, mit wie wenig Intelligenz man das ganze System so effektiv ficken kann, ja. Und Strache und diese ganzen anderen Gangster da aus Österreich, die sind ja auch keine Ausnahme. Das ist einfach billig.
Ich habe irgendwann mal gehört, dass es bestimmt eine Spam-Form geben soll, die sich gezielt an nicht ganz so intelligente, also die halt so schlechter Spam sind, dass jeder, der halbwegs intelligent ist, das sofort als Spam erkennt, um wirklich nur die allerdümmsten abzugreifen.
Ja, ist halt Targeting, ja.
Weil der ganze Rest würdest du nur Fehlinvestitionen reinmachen und über kurz oder lang eh verlieren. Also die würden dir das Geld eh nie überweisen, sondern müsstest nur viel Arbeit reinstecken.
Und damit hast du die Trump-Campaign beschrieben.
Genau, und so funktionieren auch diese rechtspopulistischen Parteien. Das ist wirklich so, dieser Typ stellt sich hin, ja, also wir verkaufen ihnen das hier Korruption und hier kaufen wir die Kronzeitung und die Leute sagen, was ist denn? Es war doch gar nichts Kriminelles dabei.
Ja. Also und es ist ja krass, also wie Strache jetzt verteidigt wird, ja?
Ja.
Von der Werteunion.
Das ist so
das ist der Hammer, so, ja. Irgendwie, ja, also komm, ne? Also man den Habeck auch eine ähnliche Situation bringen würde, würde er natürlich auch so.
Wo ich mir denke.
Nein.
Aha, also wenn jemand betrunken ist, dann können schon mal Ausnahmesachen passieren. Wie sieht es denn aus, die mit einer Frau, die betrunken ungewollt schwanger wird? Ist das, sollte man da auch so Gnade walten lassen oder ist da die volle Härte des ungeschützten Lebens zu beschützen, bla bla bla, ungeborenen Lebens? Diese Verlogenheit. Aber sie werden weiterhin sich die Werteunion nennen, sie werden weiterhin gegen jeden, der irgendwie nicht 100, der irgendwie Sachen macht, die sie nicht gut finden, hetzen und so weiter und so fort. Das hat überhaupt null Auswirkung.
Ja.
Also das ist.
Aber immerhin, ich hatte ja schon so ein bisschen den Glauben an Skandale verloren, insofern, dass sie halt Politik verändern sind. Ne? Also es ist so viel über Trump rausgekommen und es hat irgendwie nichts, ne, also bei jedem Skandal hat man immer gedacht, jetzt ist aber erledigt, und ja, ist nichts passiert, ja. Ähnliches gilt irgendwie so bei Brexit, hatte ich das Gefühl, und bei vielen anderen Themen, denk an den Cum-X-Skandal, denk an andere Skandale, das war irgendwie alles so komplett folgenlos. Und jetzt ist der Strache immerhin zurückgetreten, ja.
Das ist die Regierung, dass Skandale noch Konsequenzen haben
können.
Genau.
Und das ist, was mich hier gerade so ein bisschen berührt. Ja?
Ich war ehrlich überrascht. Ich war wirklich überrascht. Ja, ja. Ich dachte, oh ja, Das steckt er jetzt weg, das diskutiert er weg.
Ja, ja.
Fing er schon gut an.
Hatte ich auch das Feedback, also als ich das zum ersten Mal so das Video geteilt hatte, kam so irgendwie Feedback so, ja, aber guck mal, das wird ja auch hier nichts ändern und so. Ne? Und ich dachte mir dann so, ja, wahrscheinlich hast du recht, aber ja, also es hat anscheinend geholfen, es hat anscheinend gereicht, dass der Strache seinen Rücktritt von alleine angeboten hat.
Meinst du, hat er von sich aus angeboten?
Das ist auch wieder, das war auf jeden Fall so berichtet, ne? Also er hat seinen Rücktritt angeboten und Kurz hat den angenommen. Da gab es noch den anderen
NPÖ-Heini. Naja, aber sorry, das ist übliche Formulierung. Ich habe meinen Rücktritt angeboten und er hat ihn angenommen. Das ist so, wie ich wäre gefeuert worden, wenn ich das nicht gemacht
hätte. Genau. Also wahrscheinlich ist es so, aber trotzdem, keine Ahnung, das ist der kolportierte Ablauf gewesen. Dann gab es noch einen anderen, ich glaube, Finanz-Heini irgendwie bei der FPÖ, der jetzt gefeuert wurde als Minister, weil der irgendwie
da war. Inzwischen ist doch die ganze Regierung zusammengeklappt.
Ja, genau, aber den haben sie nochmal gefeuert irgendwie. Also den hat sozusagen, der wurde richtig gegen seinen Willen gefeuert.
Okay.
Und das ist ganz komisch, weil nicht ganz klar ist, warum, aber anscheinend.
Der Innenminister war das, meinst du?
Der Innenminister oder sowas, ne? Oder der Finanzminister oder?
Nee, der Innenminister, weil der, also.
Und der war irgendwie Generalsekretär zu der damaligen Zeit und das, glaube ich, steht relativ in Verdacht, dass der sozusagen diese illegalen Parteispenden da irgendwie abgewickelt hat.
Nee, das wäre natürlich nochmal eine spannende Sache, wann kommen die denn mal hoch?
Ja.
Diese klingt ja nicht so. Aber
da ist lange nichts alles offen. Also hast du mitgekriegt, dass der Böhmermann, also das war ja sowieso eine Sache,
ja.
Dass der Böhmermann halt schon sehr lange davon wusste, hat er irgendwie überall immer schon
gestreut. Ich habe da Entschuldigungspost gelesen.
Genau. Ich kann das nochmal gleich in aber
I don't read always MS Pro, but when he when he apologizes, I do.
Also er hat jetzt einen Link getwittert mit einem Countdown, der irgendwie morgen endet.
Ja.
Also das wirst du wahrscheinlich mit der Veröffentlichung des Podcasts, werden wir wissen, was dahinter steht, aber das war halt irgendwie konkret auf diese Österreich-Geschichte noch gemappt.
Mhm.
Ich habe da jetzt auch nur einen Artikel drüber gelesen, da war es aber nicht auf dieser Webseite.
Geht da die nächste Bombe hoch?
Genau, also da geht wohl noch eine Bombe hoch irgendwie und Böhmermann hat da noch irgendwas im Petto. Ja, ohne Scheiß. Also, ich finde das, ich erkläre das mal, wie das bei mir jetzt abgelaufen ist. Ne?
Ja.
Also ich habe halt irgendwie dieses Strache-Video gesehen, hey, ja, okay, super.
Naja, aber
cool.
Wenn die Clowns schon die Macht übernommen haben, dann ist es auch nur konsequent, dass sie von den Clowns wieder runtergeholt werden. Das ist ja schon okay.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall kam dann halt, als dieses Strache-Video rauskam, kamen halt diese ganzen, sag ich mal, Hints von Böhmermann, die halt sich über die Zeit angesammelt hatten, machten plötzlich Sinn. Also wo er halt irgendwie das Video eigentlich zusammenfasst und so, er hatte irgendwie einen Preis gewonnen und dann hat er eine Videobotschaft gesendet und dann so, ja, Halle, ich kann nicht kommen, weil ich liege hier zugekokst in Ibiza und versuche gerade die Kronenzeitung zu kaufen.
Genau.
Und das machte keinen Sinn damals, ne? Aber irgendwie so rückblickend und am Tag vorher hat er irgendwie nochmal gesagt, ja, morgen, wer weiß, was morgen ist, vielleicht bei morgen Österreich. Ja. Und also das heißt, er war halt ganz offensichtlich über längere Zeit in diesen Veröffentlichungsprozess zumindest eingeweiht.
Mhm.
Ja. Und ich hatte das dann so empfunden, dass irgendwie es scheinbar eine Halböffentlichkeit schon für das Video gibt. Ne? Also so exklusiver eingeweihter Kreis.
Klar.
Zu dem Böhmermann ganz offensichtlich gehört. Und ich habe mich dafür jetzt entschuldigt, aber ich glaube, das ist wirklich so. Also ich glaube, das ist schon richtig, dass es den gibt. Es wird auch schon mehrmals, also zuerst war halt, haben die SZ-Redakteure, die das dann veröffentlicht haben, haben behauptet, dass Böhmermann einfach einer von denen gewesen wäre, denen das Video angeboten worden ist.
Mhm.
Das hat sein Manager aber jetzt verneint.
Okay.
Und wie jetzt die Relations ist von Böhmermann zu dem Video, ist jetzt nicht ganz klar, aber auf jeden Fall ist er jemand, der halt schon sehr lange davon weiß. Wir wissen, das Ding ist halt schon 2 Jahre alt, das wurde vor 2 Jahren auf Ibiza aufgenommen und und es ist halt auf jeden Fall, irgendwie ist das fishy, ne? Also wenn halt so ein Video halt schon seit Monaten irgendwie in bestimmten Kreisen kursiert, so journalistische Kreise und es zurückgehalten wird, dann sind zumindest Fragen, stehen zumindest Fragen an.
Also dass es zu diesem Video Fragen gibt, ohne Frage, bin ich sofort bei dir, warum ist das 2 Jahre, wer hat es gemacht und so weiter, das finde ich absolut berechtigte Fragen, deren Antwort ich gerne wissen würde, von wem existieren die noch alle, aber so dieses, dass Dinge leaken, Ich meine, das ist normal. Leute reden. Leute werden betrunken und reden.
Aber Journalisten. Ist ja nicht geleakt.
Naja, aber es ist in den, zu einem gewissen Grad schon. Halt, es ist zu Böhmermann geleakt.
Ja, aber halt nicht in die Öffentlichkeit, sondern halt zu bestimmten Leuten.
Genau. Soweit haben sie dann doch die Klappe gehalten. Aber ich nehme an, das hat Kreise gezogen innerhalb der Journalistenszene halt.
Ja, klar. Aber dann ist halt die Frage, wenn man halt sozusagen das Video hat, warum, naja. Wird sich wahrscheinlich irgendwann alles klären. Ich hatte damals...
wenn man ein Video hat, dann muss man rauskriegen, ob es authentisch ist. Sie haben ja, ich meine, daher wusste ja Strache vorher von dem Video, weil sie hatten ihm ja noch um eine Stellungnahme gebeten für das Video. Auch da hat er ja offensichtlich seinem, wie heißt der Bundeskanzler da gleich? Kunz? Kinz?
Kurz.
Dem hat er ja immer noch nicht Bescheid gesagt. Also da hätte man ja schon mal anfangen können mit irgendwie, oder zumindest behaupten sie, dass er ihm nicht Bescheid gesagt hätte.
Also die Herkunft wird offen nochmal so sehr interessant sein. Also
die Herkunft wird nochmal sehr interessant sein, aber ich glaube, so dass so ein Video halt irgendwie existiert und dass das dann erstmal nicht sofort, bam, wir stellen das jetzt auf YouTube, sondern dass das erstmal aufgearbeitet wird, dass Hintergründe recherchiert werden, dass die Authentizität verifiziert wird, das sind, halte ich für absolut selbstverständliche Standards.
Aber da meinten halt die süddeutsche Redakteure, das hätte eine Woche gedauert, ne? Also...
Wie lange haben sie es denn zurückgehalten? Wissen wir das?
Ja, also sie meinten, sie hätten es erst eine Woche vorher bekommen.
Okay.
Also sie wussten schon vorher, dass es das gibt und sie wurden sozusagen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob denen das jemand dann auf dem Handy mal gezeigt hat oder was weiß ich, aber die Inhalte kannten sie schon.
Ach so, okay.
Aber das richtige Material wurde ihnen erst übergeben, irgendwie eine Woche vorher. Das ist das, was sie jetzt behaupten. Ich habe dann irgendwie den Kurzschluss auf Twitter dann irgendwie zu der Zeit gemacht, okay, dieses Ding wurde halt lange zurückgehalten und jetzt irgendwie platziert für die Europawahl. Ne? Und das ist jetzt...
Kann natürlich sein, klar.
Genau. Und das kann natürlich sein, dass von der Quelle das so geplant ist, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe das dann halt irgendwie gedacht, okay, dass die Journalisten das halt so lange vorgehalten haben. Und das ist jetzt eine unzulässige, sag ich mal, unzulässiger Kurzschluss, für den ich mich dann entschuldigt habe. Das ist eigentlich der wesentliche. Aber manchmal hat man so, weißt du, so manchmal sieht man halt irgendwie Hint, verbindet Connecting the Dots so und dann hat man irgendwie so eine Story im Kopf, die einem total Sinn macht und so. Und ich weiß, dass das halt irgendwie scheiße ist und ich meckere immer, wenn andere Leute das machen, ja. Und da bin ich dann so selber ein bisschen drauf reingefallen, auf mein eigenes Narrativ und
Also ich habe jetzt so bei Facebook mit an geheimen Produkten gearbeitet und oder kenne Leute, die an geheimen Produkten, kriege mit, wie das vom Prototypen entsteht und dann halt irgendwann rausgeht und so. Und ich habe jetzt auch bei so.
Warst du eigentlich auch involviert in Weltherrschaft TM, dem Produkt?
Ja klar, also das rollt ja schon lange. Also das ist ja, nee, keine Ahnung. Also so, ich wusste zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht mal, ob du jetzt weißt, dass dieses Facebook-Produkt existiert, aber dieses Portal, dieses Videochat Standalone-Device, das hatte ich schon lange vorher mal gesehen und so.
Videochat Standalone.
Das ist so quasi so ein, wo ich echt keine Ahnung habe. Ich finde ja, dass Kolja, den wir jetzt mal wieder hier, weil die Frau Gemahlin.
Genau. Wir sehen wieder Kolja auf dem großen Monitor.
Kolja auf dem großen Fernseher. Der telefoniert gerne mit seinen Großeltern und ich hätte gerne, dass man FaceTime auf dem großen Fernseher bedienen kann. Und das wäre für Apple eine totale Kleinigkeit gewesen, einfach eine USB-Kamera für den Apple TV rauszubringen, dann könnte man darauf FaceTime machen und gut ist. Haben sie aber nie gemacht. Keine Ahnung warum. Du könntest vor allen Dingen, innerhalb von so würde Apple den kompletten Videoconferencing-Markt bauen. Weil du könntest halt so Geräte, so Videokonferenz-Devices, so diese Kameras von Ciscos und WebEx, was alles Schrott ist, die kosten absurde Horrorgebühren. So, und bei uns im Büro hängt an jedem Fernseher, der irgendwo hängt, sowieso immer ein Apple TV dran, damit du Daten rüber streamen kannst. Wenn du da einfach noch eine zweite Kamera dazu schließen könntest und du könntest eine Video.
Du kannst
da keine Kamera anschließen. Das ist das Einzige, was.
Die haben keinen USB-Anschluss oder
die, wo ist der, das Problem? Also der die aktuelle, also die vorherige Version, also die hatte sozusagen die erste mit diesem aktuellen Apple TV OS drauf, die hatte noch einen USB-C-Anschluss, aber der wurde nie für irgendwas genutzt. Der war so reiner, also den brauchte man, wenn man Development-Version draufpacken wollte und sowas. Und der
zum Laden, nur für Strom.
Nur für Strom? Ja. Nee, nicht mal, nicht, also wenn es das wenigstens wäre. Und die aktuelle Version hat einfach keinen USB-C-Anschluss mehr oder keinen USB-Anschluss mehr. Und selbst da könntest du es noch lösen, indem du einfach eine WLAN-Kamera anschließt oder irgendwie sowas. Also irgendein Funkstandard oder sowas. Und das könnten sie, ich meine, machen sie irgendeine Kooperation mit Logitech und sagen, ja, der Apple TV kann jetzt übrigens auch FaceTime, ja, egal. Und ich würde auf der Stelle losgehen und das kaufen. Und darum, von Facebook gibt es dann halt dieses Portal, Facebook Portal heißt das. Das ist halt so ein, weißt du, so diese Küchenbildschirme, die jetzt gerade so relativ in sind, gibt es ja so von Lenovo und sowas mit Google irgendwie drauf und
also
von
so
Amazon
ein bisschen Alexa. So wie ein Alexa, nur mit Bildschirm.
Ein bisschen so wie Alexa mit Bildschirm. Und da, ja, ich glaube, da ist sogar einfach eine Alexa drauf, schlicht und ergreifend. Und halt eine Kamera eingebaut, damit du Videotelefonate mitmachen kannst.
Nein. Um dich in deinen vier Wänden zu überwachen.
Dafür, ja, ja, genau. Und dafür ist irgendwie so ein physischer Schutz dabei, dass man den drüber machen kann über die Kamera, wenn man Facebook nicht traut und so.
Aber in dem Schutz ist auch nochmal eine Kamera
drin. Ach so, ist die Kamera in dem Kopf.
Ist die Kamera in dem Kopf. Max, du hast einfach, du traust.
Ich bin einfach nicht skeptisch genug.
Du bist einfach nicht skeptisch genug.
Und dieses Gerät fand ich sau spannend, weil das halt so, weil das für mich ein, also die Kamera ist halt ein sehr großer Weitwinkel und dann haben sie halt ein bisschen AI eingebaut, dass halt die handelnde Person sozusagen das automatisch an die rangezoomt wird und dann gibt's so einen Story-Modus, mit dem du Märchen vorliest, also dass du halt, wenn du dann irgendwie mit einem Kind telefonierst, dass du dann halt, dass du ein Märchen dazu vorlesen kannst direkt und dass dann so den Personen dann entsprechende Facebook-Masken aufgesetzt werden, so dass dann die Oma der Wolf wird oder weiß der Teufel was und sowas. Was ich alles,
also damit das Kind auch richtig gut träumt.
Es ist natürlich alles süß und knurrig gemacht, aber okay, Kolja hätte da echt auch Schiss, glaube ich. Aber vielleicht auch nicht als Wolf, vielleicht auch als irgendein, vielleicht nur als das Schweinchen oder so, keine Ahnung. Und das finde ich eigentlich und von dem Gerät wusste ich schon, bevor es angekündigt, also ich wusste von einigen Geräten schon, bevor sie angekündigt waren. Ich habe jetzt so ein bisschen, ich kenne ja eine Handvoll Leute, die bei Apple arbeiten, mit mir dann alle natürlich immer nur im Nachhinein, vorher erzählt mir natürlich keiner was ich so echt mal so, was davon hast du mir nichts erzählt? Und wo dann so irgendwie rumgedeutelt wird oder gar nicht rumgedeutelt wird und so. Und wusstest du? Na klar. So, wusstest du vom iPhone? Ja, natürlich. Woher wusstest du? Ne, wir hatten natürlich 5 Stück. Aber Dinge leaken. Dinge, also das ist so Teil des Handwerks. Da, wenn viele Leute dran arbeiten, an so einer Geschichte arbeiten wahrscheinlich viele Leute dran, die erzählen ihren, selbst wenn es ihnen verbietet, die erzählen ihren Partnern zu Hause davon, die erzählen vielleicht, wenn sie mal ein bisschen viel Alkohol trinken davon, die erzählen dann gehen so eine Geschichten halt rum. Und das halte ich für fast unvermeidbar. Also das schützt uns vom Funktionieren von groß angelegten Verschwörungstheorien, dass Leute Geschichten erzählen. Und gerade so eine Story, natürlich geht die.
Ja, klar, aber ja, also.
Und dann werden halt noch
was,
die.
Was mich dabei halt beunruhigt oder womit ich ein Problem habe, ist halt, ne, also wie gesagt, das Ding ist 2 Jahre alt.
Ja.
Und wir wissen nicht, wer wann, ja, wie lange klar. Das hinter der Hand hatte. Aber Fakt ist, dass wahrscheinlich 2 Jahre. FPÖ-Regierungen verhinderbar gewesen wären.
Möglicherweise.
Ja, also sehe ich so. Also ich glaube, wenn das irgendwie
gepasst
wäre, am Anfang der Regierung oder sogar vor der Wahl oder wie auch immer, das wäre dann das Ende gewesen. Und das heißt mit anderen Worten, 2 Jahre protofaschistische Regierung.
Wir wissen ja auch nicht,
hat man mit zu verantworten. Derjenige, der das zurückgehalten hat, wer immer das ist, ja, irgendwie hat 2 Jahre protofaschistische Regierung mitverantwortet.
Wir wissen ja auch wirklich nicht, wer es gemacht hat. Es kann ja wirklich jemand sein, dessen Plan jetzt voll aufgegangen ist und dass das jetzt die eigentlich Mächtigen, also ich meine, dass jetzt irgendwie die SPÖ dahinter steckt, halte ich jetzt für absurd.
Ich gehe wirklich davon aus, dass es ein Geheimdienst war. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wer sollte diese Falle bauen.
Ich meine, es passieren manchmal Sachen, weil ich wie ist das, dass irgendwie, wo ist irgendwas geleakt? Was war das? Warte mal, das war irgendwie mit, da hat irgendein Spaßradiosender hat bei einem Trump-Berater angerufen irgendwie und hat dann so mit dem darüber philosophiert, wie sie dann den Iran angreifen und dann hat er irgendwelche geheimen Pläne ausgeplaudert, weil sie ihm vorher erzählt hätten, dass er eher von der australischen Regierung sei oder sowas. Also manchmal
wundert mich null.
Und ich sage jetzt nicht, dass
weil es ist immer so, das ist was anderes, ja. Ein Anruf ist die eine Sache, aber das hier ist wirklich, sag ich mal, von langer Hand geplant. Also so ein Apartment, falsche Identitäten,
glaubst du, dass sie so viel machen mussten?
Versteckte Kamera. Also das ist wirklich geplant. Also das ist
geplant, aber also es ist natürlich ein gewisser Aufwand dahinter, aber ich bezweifle, mich würde mal interessieren, wie viel Background-Check die gemacht haben, bevor sie den angebissen haben. Und also wie schwer es gewesen wäre, also auf diese Nummer, das den Braten zu riechen vorher. Und dann halt so innerhalb von kürzester Zeit da offensichtlich so alle Hemmungen fallen zu lassen.
Ja, das ganze Video ist ja 7 Stunden lang.
Ja.
Ne? Also das heißt mit anderen Worten, so kurze Zeit war das nicht.
Okay, ne? Das war nicht so kurze Zeit.
Also viel Alkohol, viel Koks, Red Bull, hast du nicht gesehen, dazu die ganzen Hormone mit der blonden Tussi da neben dir irgendwie und dann.
Aber das halte ich jetzt für auch eine ziemlich bizarre Rechtfertigung, ehrlich gesagt.
Nein, ich rechtfertige es nicht.
Ja, ja.
Ich erkläre nur, es ist jetzt nicht irgendwie, der wird da irgendwie, es ist nicht so irgendwie, der sitzt da eine halbe Stunde und fängt dann so an zu reden.
Gut, aber irgendwas muss ihn auch dazu gebracht haben, da 7 Stunden zu bleiben.
Ja, klar.
Also Also der hat schon sehr, sehr wenig Vorsicht walten lassen. Und ich würde mal vermuten, dass das im Vorfeld nicht großartig anders war. Also ich nehme mal an, der hat nicht den großen Background-Check gemacht und war sich so hundertprozentig sicher, sondern ich vermute mal, diese Story. Er
ist halt auch einfach ein Vollidiot.
Diese Story hat er schon 20 Mal erzählt und das ist nur das eine Mal, dass er gefilmt worden ist.
Ja. Aber mal ohne Scheiß, das ist eigentlich so von der Tragweite her, ist das so ein bisschen wie das, was über Trump im Steele Report stand, ne? Irgendwie mit dem. Ja. Wo er da irgendwie in St. Petersburg angeblich irgendwie in diesem Hotel war und in der Suite von Obama
ich
und dann
glaube, dass
die
diese
Nutten.
Tapes existieren.
Ja, ich glaube auch.
Also das ist, ob die jemals das Licht des Tages. Und allein die Tatsache, dass die Geschichte kolportiert wird, dass sie existieren, ist ja.
Könnte doch jetzt mal eine Motivation sein für denjenigen, der diese Tapes hat, ja, irgendwie die jetzt auch mal rauszuhauen.
Ich habe keine Ahnung. Wer weiß, was zum Ablauf das.
Ja, wer weiß, vielleicht ist das wirklich so. Die Russen machen das so, dass sie halt irgendwie diese komischen Leute da alle irgendwie erstmal so Kompromat, dass sie die irgendwie anlegen.
Ja.
Ne? Also dass sie das drauf anlegen, dass sie halt irgendwie Kompromat über die sammeln, um dann, wenn sie dann erfolgreich in der Regierung sind.
Geheimdienst macht, ehrlich gesagt. Also ich.
Das kann natürlich sein, ja, ja. Also, klar.
BND ist vielleicht zu dumm dafür, aber nee, glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, das gehört zum Geheimdienstalltag dazu, dass man sowas macht. Bevor man jemanden fördert, sorgt man dafür, dass man auch den Daumen draufhalten kann.
Ja, und dann ist die Frage, warum ist es denn jetzt rausgekommen? Also hat Strache irgendwie, war der irgendwie nicht nett zu Putin oder?
Ja, das finde ich tatsächlich eine spannende Frage. Wer hat dieses Video gemacht und warum ist es ausgerechnet jetzt aufgetaucht?
Ja.
Und vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass die Wahrheit relativ banal ist. Also ich glaube, also ich halte es für, ich weiß nicht, ich kann keine Spekulation darüber anstellen, wer das war, aber ich wäre nicht überrascht, wenn das tatsächlich irgendwie, ups, versteckte Kamera, oh, jetzt haben wir Schiss und jetzt haben sie, da liegt das, dann tapet da irgendwie ein paar Jahre rum oder sowas.
Aber journalistisch wäre es nicht, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand journalistisch diese Falle stellt und dann 2 Jahre damit wartet, also.
Nein, nicht um 2 Jahre, vielleicht Angst. Vielleicht musste erstmal irgendjemand sterben, der daran beteiligt war. Das wäre jetzt, dann wäre es ein bisschen arg kurzer Zeitraum.
Wir werden bestimmt irgendwann einen Tatort darüber sehen.
Bestimmt. Also ich halte das Ganze für, keine Ahnung, aber wir wissen, ich sage jetzt nochmal, dass ich keine Ahnung habe und dann kommt das eigentlich auch.
Alles klar, okay. wir warten mal ab, was morgen der Böhmermann erzählt und dann schauen wir mal weiter.
So, nach 24 Minuten haben wir also dieses Thema, von dem du gerade gesagt hast, ach, dazu können wir echt gar nichts sagen, dann hoffentlich mal abgeschlossen.
Ja, so ist das doch immer bei wem, ja.
Wollen wir mal zum Technikteil kommen?
Genau, kommen wir zum Technikteil.
Hat ja hier alles ein bisschen länger gedauert, falls ihr in meinen Twitter-Feed geguckt habt. Über Twitter können wir auch nochmal reden. Falls jemand nochmal in meinen Twitter-Feed geschaut hat, da kann man einen gar nicht so lächerliches Video sehen von Herrn MS Pro, wie er mit meiner neuen Oculus Quest Beat Saber spielt.
Also jedenfalls nicht lächerlicher als jeder andere, der mit einer Oculus Rift rumläuft und Dinge tut.
Ich habe heute hier ein paar Leuten wir waren ein paar Freunde noch da und denen habe ich die auch gezeigt. ist dass der Unterschied zwischen dem, was man, wie man sich fühlt in dieser Glitzerwelt da drin und dem, wie man tatsächlich aussieht, ist schon sehr, sehr, sehr groß. Das stimmt, ja.
Stell dir vor, du tust einfach ganz normale Alltagshandlungen, aber Leute schauen auf dich und sehen all den ganzen Kontext, in dem du die Dinge tust, nicht, ja. Also sozusagen, stell dir vor, du fährst Auto, du gehst in den Supermarkt, du kaufst ein und die Leute sehen aber nur dich und nicht den Supermarkt, nicht das Auto, nicht etc. So. Und so ist das halt, ne? Irgendwie bei der Oculus Rift. Weil man im Endeffekt.
Achso, man sitzt die ganze Zeit und drückt nur mit einem Fuß so vor sich hin, dass das Auto fahren dann, oder?
Also man tut ja Dinge irgendwie in einer Welt, die einem sich so darstellt, ja, aber wenn man von außen drauf guckt, dann sieht man halt diese Welt nicht. Und man sieht halt nur sozusagen die Handlung, genau. ohne den Kontext. Und das sieht halt einfach mal total Ballaballa aus.
Total. Ich meine, das ist so ein bisschen wie früher bei der Wii, wenn man den Bildschirm nicht gesehen hat, sondern nur die Person, wie sie mit dem Controller da stand und albern in der Luft rumgefuchtelt hat. Das ist ja auch jetzt. Was ich gestern sehr lustig fand, da war es der umgekehrte Effekt. Und zwar, es gibt so ein Spiel, so ein Star Wars, ja, Spiel ist fast übertrieben, also so ein Interactive Movie, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen spielerischen Elementen. Und an einer Stelle stehst du halt Darth Vader gegenüber und ich musste mich genau in dem Moment an der Nase kratzen. Und weil du halt ja, und dann wollte ich, habe ich mich an der Nase gekratzt und weil du ja dabei den Controller, also ich habe den Controller in der Hand behalten, habe ich den quasi auch im virtuellen Raum vor Darth Vader mir an der Nase gekratzt. Also
warum hat sich bei Star Wars noch nie jemand an der Nase gekratzt?
Ich habe auch keine Ahnung.
Also, total unrealistisch, ja. Ich finde, aber um das jetzt mal runterzubringen, also du hast jetzt irgendwie diese neue Oculus, wie heißt die nochmal?
Quest,
genau. Also Max hat jetzt gerade die neue Oculus Quest bekommen. Gestern.
Ich habe mir die gekauft, genau. Gestern, die ist gestern angekommen. Einen Tag zu früh, eigentlich ist heute Erscheinungstermin. Also am Anfang war der Store auch noch ganz leer und sowas, also da waren die ganzen Inhalte noch nicht da. Und als ich die bekommen habe und ausgepackt habe, habe ich die Oculus-App gestartet und neues Gerät hinzufügen und dann erschien die einfach nicht in dem Menü. Da gab es sie noch nicht, hatten sie es noch nicht freigeschaltet. Dann musste ich mit die App nochmal killen, dann habe ich die App nochmal gestartet und dann war es da. Das wäre natürlich geil gewesen, weißt du, wenn ich jetzt erstmal noch so irgendwie bis Mitternacht oder bis Mitternacht kalifornischer Zeit mit der herumliegenden Hardware auf die entsprechende Update der Oculus-App hätte warten müssen, aber zum Glück ging das dann schon alles.
Was ist denn jetzt der wesentliche technische Unterschied zwischen der ersten Generation oder der vorherigen Generation?
Also es gibt verschiedene Modelle. Also es gibt so die Rift und die HTC Vive und wie sie nicht alle heißen, so diese ganzen Geräte. Das sind, die schließt an deinen PC an und du brauchst halt einen wirklich relativ gut ausgestatteten Gaming-PC, für der mindestens schon mal 1.000er kostet. Und dann musst du halt diese ganze Hardware hinzumachen. Und dann musst du noch das ganze Setup machen im Raum. Also zum Beispiel, was die Rift braucht, die aktuelle Granats, also die Rift S nicht, aber die Rift brauchte das, dass du so eine Kamera aufstellst im Raum und die trackt dann, also du hast an dem Controller, hast du die Ringe gesehen?
Mhm.
Diese Ringe, das sind im Wesentlichen transparente Plastikringe, in denen LEDs drin sind, Infrarot-LEDs. Und dann hast du halt diese Kameras irgendwo im Raum stehen und die sehen die Infrarot-LEDs und können damit dann die Position der Controller ermitteln und können deine Position ermitteln, weil die Maske selber, also die Rift selber hat dann auch diese LEDs drin und daraus können die dann aus dieser Konstellation, nennt sich das, können die dann deine Position im Raum errechnen. So, das funktioniert so. Dadurch hast du halt, schließt dann deinen PC an und kannst spielen. Das war so das eine Ding. Dann das andere ist halt so wie Google Cardboard oder sowas, so die Version, wo du dann im Wesentlichen dein Telefon irgendwo reinsteckst, dann wird das Display genommen, dann hast du zwei Augen davor. Und dann kannst du deinen Kopf so ein bisschen drehen und hast vielleicht noch einen Controller in der Hand, den du aber auch nicht frei im Raum bewegen kannst, sondern der halt auch, mit dem du halt in irgendeine Richtung zeigen kannst, aber halt nicht bewegen tatsächlich. Und was das jetzt ist, ist die erste, so richtig, die eine Mischung aus beiden ist. Und zwar ist die, also du brauchst keinen PC dafür, weil ich habe ja keinen PC rumstehen, mit dem das geht. Was das Ganze dramatisch billiger macht.
Wo ist die Software her? Also ist die dann einfach in dem Ding
die
drin.
Ist drin. Da steckt ein ARM-Prozessor drin. Das ist im Wesentlichen ein fancy Telefon, was da drin steht. Das steckt, sage ich jetzt mal. Das hat das Ganze auch angefangen, dass diese VR-Brillen hochkamen, dass man nämlich diese hochauflösenden Telefon-Displays hatte. Klar. Und die waren halt billig genug, dass man die halt auch sich direkt vors Gesicht mit ein paar Linsen davor vorquetschen konnte. Und dann steckt da halt im Wesentlichen, soweit ich weiß, ein Mobile-Chipsatz drin. Der ist ein bisschen hochgetaktet. Weil muss ja nicht so lange halten und können ja eine bessere Kühlung einbauen. Das hat zum Beispiel, die Quest hat einen kleinen Lüfter drin, den hört man nicht so im Normalbetrieb, aber gestern habe ich dann so leise Rauschen hören. Und die hat zum einen eben, also so, die ist so eine Mischung aus dieser Rift und den vorherigen, zum Beispiel der Go. Genau, die Go ist im Wesentlichen auch so eine Cardboard-Variante. Die ist halt auch relativ langsamer Prozessor, ist ein selbstcontained Gerät, also brauchst kein Telefon reinstecken oder sowas, aber kannst halt auch, also es gibt zwei wesentliche Prinzipien, 3DoF und 6DoF. 3DoF sind 3 Degrees of Freedom. Mhm. Kopf nach links drehen, Kopf nach oben unten drehen, Kopf zur Seite drehen, so schütteln. Aber du kannst ihn halt nicht nach links oder nach rechts bewegen oder nach vorne oder nach hinten. Das kriegen die halt nicht mit. Dafür fehlen dir die Sensoren. Und das gleiche gilt für einen Controller. Du kannst ihn halt im Raum drehen, also du kannst ihn drehen, aber der ist halt an einer Stelle festgesorgt, weil die können halt nicht rauskriegen, wo im Raum befindet sich dieser Controller gerade.
Okay.
Und die, das ist.
Und die Quest kann das.
Die Quest kann das. Die kannst den Controller nach rechts bewegen. Genau. Du kannst dann halt, so verschiedene Tricks machen. Und das machen sie zum einen, also, und dafür hat sie die Kameras, die du früher aufgestellt hast, separat, sind halt in dem Gerät drin. Die hat halt einen Haufen Kameras drin, damit filmt sie zum einen den Controller. Darum sind, früher bei der Rift waren die Ringe nach unten, weil das konnte halt die Kamera von außen relativ gut sehen und jetzt müssen die Ringe nach oben sein, weil ansonsten würden deine Hände die Ringe verbergen. Darum sind diese Ringe da oben drüber. Ich dachte immer früher, das wäre fancy irgendwas Technik. Nee, da sind einfach nur Lämpchen drin. Und damit kriegen sie die Position der Controller im Raum raus und deine eigene Position machen sie darüber, dass sie halt den Raum scannen mit einer tiefen Kamera. Also die kriegen halt die ganze Zeit, die scannen deinen Raum, wissen, wo der aussieht. Darum funktioniert die Quest zum Beispiel auch nicht komplett im Dunkeln. Also wenn man den Raum komplett abdunkeln würde, würde die einfach nicht mehr funktionieren, weil dann könntest du, oder beziehungsweise
sie findet dann keine Anhaltspunkte mehr, wo sie
hätte keine Anhaltspunkte mehr. Oder wenn du, ich habe gehört, habe ich noch nicht ausprobiert, wenn du im Sonnenlicht draußen bist, weil die Infrarotkamera relativ empfindlich ist, wäre die total überbelichtet. Und wer alles nur noch weiß, und dann würde sie auch nichts mehr erkennen. So, und das machen die darüber. Und damit ist es sozusagen das erste Gerät, was ein vollwertiges VR-Headset ist. Nicht ganz das erste, es gibt auch noch einen von Lenovo, was ähnliches. Nee, obwohl, stimmt gar nicht. Die haben kein volles Six-Stuff. Das erste, was komplett was so diese ganze Freiheiten erlaubt, diese ganzen
Six-DoF in unabhängig.
Ich glaube, diese Lenovo, die hat Six-DoF fürs Headset, aber nicht für einen Controller.
Okay.
Oder umgekehrt, ich weiß nicht, eins von beiden. Und gleichzeitig ist sie deutlich schneller als die Go, das merkt man auch. Also ich habe eine Go gehabt und die war schon ziemlich lahm. Die ist jetzt erstmal hinreichend schnell. Also ist jetzt nicht super snappy, aber auf jeden Fall wesentlich angenehm im Gegensatz zu der Go, wo man schon echt warten musste. Und man braucht halt kein großes PC-Setup mehr. Man kann sie halt einfach überall mit hinnehmen. Sie kann mehrere, man muss einmal, das hast du ja gehabt, dass du hier so quasi, wenn man rausguckt aus diesem Guardian-System, dass man dann die Welt sieht, dann blenden sie einfach die Kamera ein.
Wenn man dieses Guardian-System, also das ist sozusagen so eine Art Käfig, den du dir halt absteckst für den Raum, in dem du sozusagen agieren willst, ist der, den kannst du aber auch größer machen, wenn du die entsprechende Größe hast, sozusagen.
Also ich überlege jetzt gerade, den Raum hier anders zu machen. Du gehst hin, also er sagt am Anfang, hey, möchtest du das Guardian-System einrichten? Sagst du, ja, mache ich. Und dann geht er komplett in diesen Kameramodus und dann malst du quasi mit dem Controller ein, hier, das ist mein Bereich.
Wahrscheinlich nicht total beliebig, du kannst nicht irgendwie zwei Hektar großen Raum definieren, aber.
Ich weiß nicht, wie groß das ist, aber sie hatten Demos auf der Oculus-Konferenz, wo quasi, ich weiß nicht, so 100 Quadratmeter oder sowas.
Echt, 100 Quadratmeter, okay.
Also wo 10 Leute gleichzeitig gegeneinander Ballerspiele gespielt haben.
Das hat so ein bisschen genervt.
Total.
Also Max hat halt irgendwie den Raum halt so gemappt, dass es sozusagen von seinem Sofa hier begrenzt ist. Und das sind, sage ich mal, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie 5, 6 Quadratmeter oder sowas, ne?
Also die sagen, man soll eigentlich 2x2 Meter und die habe ich hier nicht.
Ja.
Also ich überlege auch schon, ob ich, also dieses Sofa hier könnte man relativ leicht so umdrehen, dass man, dass der Bereich deutlich größer wäre, ob ich das einfach mal mache.
Ja, das sind jetzt hier irgendwie, na egal, auf jeden Fall, und ich war halt immer schnell, sozusagen, so wenn ich meine Arme ausgebreitet habe,
genau,
war ich halt schnell, wurde mir das Gitter angezeigt, so hey, du bist hier irgendwie, das wird ein Raum rüber oder sowas.
Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn sie es noch machen würden, dass man so dieses Guardian-System, dass das irgendwie so ein bisschen auch so rauskriegt, also zum Beispiel so vom Fernseher, da den Arm jetzt auszustrecken und dann quasi den Fernseher kaputt zu machen, das halte ich für eine große Gefahr. Dagegen hier Richtung Sofa ging es mir in erster Linie darüber nicht, dass man da nicht drüber stolpert über das Sofa.
Ja.
Wenn du hier den Arm ausstrecken würdest, wäre mir das total recht. Wenn man das noch irgendwie so ein bisschen dreidimensional sagen könnte, dass du halt ein bisschen näher am Sofa dran stehst und das ist kein Problem und dass er dann nicht sofort lostickt, fände ich ganz cool. Also das ist, da kann man auch einiges machen an dem System. Das ist das ist noch lange nicht perfekt.
Dass man so besser den Raum der meistens doch eher eng ausgestatteten Menschen, ich meine, der Punkt ist ja natürlich auch, was so ein System einem gibt, ist natürlich sozusagen so einen alternativen Raum, den man betreten kann, eine alternative Welt, in der man sich bewegen kann.
Mhm.
Und wenn man aber sozusagen in, wie die meisten Menschen, beengt wohnt, dann hat man ja umso mehr ein Bedürfnis nach Weite und Größe des Raumes. Und wenn man dann aber sein Guardian-System so eng stecken muss, dann ist das natürlich irgendwie doof. Es gibt ja diesen Film, warte mal, der basiert auf so einem Roman. Gott, ich weiß es gar nicht mehr so, aber so ein Science-Fiction, der vor ein paar Monaten, wahrscheinlich so irgendwie fast ein Jahr oder so schon alt, herausgekommen ist, wo die da sozusagen in so einer Zukunftsvision immer alle in so einem VR-Parallelwelt leben.
Okay.
Sie leben eigentlich alle sozusagen total in so einem Schrott, ja, irgendwie, und haben alle kein Geld und leben eigentlich total prekär, aber entfliehen sozusagen ihrer eigenen Lage halt, indem sie halt ständig sozusagen alle irgendwie in so einer Parallelwelt dann sozusagen sich aufhalten. Und diese Parallelwelt ist dann halt super durchzogen mit 80er-Jahre Fancy-Quatsch. So, das ist ganz witzig. Also sozusagen eine Zukunftsvision, die halt eigentlich basically in den 80er Jahren
mit
Popkulturell spielt, weil sozusagen diese ganze virtuelle Welt sozusagen ganz viele 80er-Jahre-Referenzen halt immer irgendwie hat.
Also ich bin ich habe ja, also kleiner Disclaimer hier, ich habe das letzte halbe Jahr bei Facebook, habe ich bei Oculus gearbeitet. Das heißt, ich habe diese Quest auch schon ein bisschen vorher gesehen, bevor andere Leute die gesehen haben und so, und hatte die auch schon in der Hand und wusste schon damals, ich werde mir die kaufen.
Du hast mir nichts gesagt.
Und ich habe dir nichts gesagt. Und na, aber die war, als ich wieder zurückgekommen bin, da war die schon angekündigt, und zwar schon lange angekündigt. Also ich bin da jetzt kein Geheimnisträger oder sowas. Aber mein Job war es auch ein bisschen, mir darum Gedanken zu machen, wo das Ganze hinführen könnte und wo das alles hingehen könnte. Und es gibt zum Beispiel, wenn ihr euch mal anguckt, von der HoloLens 2, das ist von Microsoft, diese AR. Also AR ist, da kann man halt, VR ist, man sieht nichts mehr und die gesamte Welt ist gefaked, und AR ist, man sieht die normale Welt immer noch und da sind
einfach. Wir hatten da auch schon mal eine WMR-Diskussion drüber.
Kann sein, okay. Müssten wir jetzt aber verlinken.
Meine Meinung war ja, dass ich war ja so auf der AR-Geschichte so, und du warst auf der VR.
Nee, ich glaube, es beides seine Berechtigung hat. Ich glaube aber, VR wird am Anfang einfacher sein, weil es die Apps einfacher macht. Aber AR wird, also ich glaube, es hat beides seine unabhängige Berechtigung zu existieren. Und VR ist technisch ein bisschen einfacher. Und ich glaube auch softwaretechnisch ein bisschen einfacher.
Also AR, um das nochmal klar zu machen, ist halt, wenn man zum Beispiel virtuelle Objekte in einem realen Raum erscheinen lassen kann, sozusagen. Ja.
Und die haben natürlich einen Haufen Probleme, haben die auch nicht. Also zum Beispiel, was dann Microsoft bei dieser Demo, als bei der HoloLens 2 Ankündigung, haben die halt auch die ganze Software dazu vorgestellt. Und die Software ist das eigentlich Spannende, finde ich. Das ist nämlich auch das, was jetzt bei der Quest noch ein bisschen fehlt, ist, die Hardware ist eigentlich schon da, aber im Augenblick ist das noch eine reine Spielekonsole, was ich total Perlen vor die Säue finde. Ich finde, das ist eine tolle Spielekonsole, und ich finde, es ist, aber ich, was mein Traum wäre, dass man auf dem Ding, also soziale Treffen machen könnte, also dass man sich mit Freunden treffen kann, ohne sie treffen zu müssen.
zum Beispiel, weil sie am anderen Ende des Landes leben oder irgendwie sowas.
Weil sie übel riechen.
Oder weil sie übel riechen. Zum Beispiel, was ja Oculus da auch so ein bisschen an, ist so gemeinsames Fernsehen oder sowas, dass du dich halt gemeinsam in einen virtuellen Raum vor. Ja, soll ich noch mal eins holen? Oder willst du,
ich hol mal eben.
Jetzt mal weiter. Und das zu machen, aber eben auch, was ich glaube, was wirklich hoffentlich irgendwann mal ein wichtiger Bereich wird, ist Produktivität tatsächlich. Also von den total naheliegenden Sachen wie irgendwelches 3D-Zeug und irgendwelches CAD-Zeug und sowas natürlich, aber ich glaube, dass es in sehr, sehr vielen Bereichen total einschlagen könnte. Und wichtiger ist dabei, dass meine Hoffnung ist, dass sich endlich mal das Remote-Arbeiten durchsetzen wird. Dieses, dass man nicht mehr in einem Büro die ganze Zeit rumhocken muss, damit man halt sich schnell unterhalten kann, sondern dass es halt gut genug geht, einfach auch nur mit so einem AR- oder VR-Headset. Und das ist was ich, ja, ich behaupte, dass AR, VR, XR, was auch immer, werden, einen ähnlich großen Einfluss, also unsere Städte ähnlich stark verändern wird, wie es der PC oder das Mobiltelefon getan hat.
Aber dann in erster Linie, wenn deine Hoffnungen in Erfüllung gehen, dass wir alle nicht mehr rumfahren müssen.
Genau. Zum einen, dass wir nicht mehr rumfahren müssen, dass wir aufgrund dessen,
dass niemand mehr auf die Straße geht.
Dass wir nicht mehr in Städten leben müssen, wenn wir nicht wollen.
Stimmt, ja. Entzerrung, ja. Aber ich meine, da gab es diese entsprechenden Zukunftsvisionen, gab es auch für das Internet allgemein, ja.
Oder
für Telekonferenzen, ja.
Ja.
Also Telepräsenz, bla bla bla. Und ich meine, das haben wir ja auch alles gekriegt und
ja.
Es hat den Verkehr und die
das stimmt.
Nicht wirklich. Also das hat sich ja so ein bisschen herausgestellt. Also auch Videotelefonie, klar, es gibt mittlerweile, glaube ich, in jeder Firma Videokonferenzen und es hat eine ganze Menge, sag ich mal, Zusammenarbeit über Kontinente hinweg, über Ländergrenzen hinweg und über Entfernungen hinweg vereinfacht. Das ist, glaube ich, wahr, aber es hat halt nicht dazu geführt, dass Leute weniger fliegen, sondern dass eigentlich viel mehr von diesen Arten von Kollaboration über Ländergrenzen hinweg stattfinden und dass eigentlich dadurch sozusagen noch mehr Leute fliegen.
Weil okay, das ist natürlich was schwer einzuschätzen ist. Also was ich weiß ist, also für mich so dieses, ich habe irgendwann mal vor 20 Jahren habe ich irgendwann mal einen Zeitungsartikel in der Berliner Zeitung gelesen, der darum ging, Videokonferenzen braucht keine Sau, weil wenn ich telefonieren will, dann will ich die andere Person gar nicht sehen und ansonsten warum, ja.
Ich habe nur hässliche Freunde.
Ja, nee, es war so, warum soll mich denn dann mein Chef sehen müssen, während ich ihm Bescheid sage, dass ich heute nicht zur Arbeit komme, weil ich krank bin. Und das ist was ich damals, klang das für mich so total, ja, das klingt total plausibel. Und wo ich heute so sage, so, ja, nee, wenn ich krank bin, dann rufe ich einfach gar nicht an, sondern ich schreibe eine Kurznachricht oder eine E-Mail oder weiß der Teufel was. Und wenn ich was habe, wo ich tatsächlich mit der Person sprechen will, ist es mir meistens oder sehr oft auch wichtig genug, dass ich dann auch das Bild sehen will. Also zum Beispiel, weil das Kind mit seinen Großeltern telefoniert.
Genau, aber das ist so, bei Family-Sachen ist das, glaube ich, relativ offensichtlich, dass das gut ist. Und meine Mutti, ne, die liebt Video-Anrufe.
Genau.
Ich habe ihr mal irgendwann ein iPad geschickt und seitdem ruft sie mich immer per FaceTime an, weil sie natürlich auch mich sehen möchte. Ne?
Für Kolja war das natürlich fantastisch. Als er noch gar nicht sprechen konnte, konnte er schon alle sehen, die Familienmitglieder und sowas, und hat sich natürlich immer tierisch gefreut. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich jetzt gerade, dadurch, dass ich nicht mehr bei Facebook bin, wieder in so eine Welt zurückgeworfen werde, die halt weit außerhalb des Ganzen steht. Also wo Videokonferencing plötzlich wieder ein ungelöstes Problem ist, was ich vorher nicht mehr gewohnt war. Also das ist, wir hatten bei Facebook, hatten wir sehr gute Videokonferencing-Systeme. Praktisch jedes Meeting, in dem ich war.
Die eigene oder?
Also keine eigene Hardware, sondern es war Standard-Hardware, aber mit Messenger halt drauf.
Hm, ja.
Und ich, das war super, ich konnte wenn ich von zu Hause gearbeitet habe, habe ich mich halt ins Meeting, habe ich mir ein iPad genommen, habe mich damit eingewählt, also habe halt den Videocall-Button im Messenger gedrückt. Und
bin ich schon drin?
Und ja, und es hat, und wir, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich bei Facebook in letzter Zeit ein Meeting hatte, in dem, also was jetzt nicht irgendwie ein One-on-One war oder sowas, in dem nicht irgendjemand von außen per Videokonferenz länger zugeschaltet war. Und es hat einfach funktioniert. Das war einfach Standard und es hat immer funktioniert. Und
ist man einfach davon ausgegangen, dass immer jemand dabei ist, der von außen callt und
da muss man gar nichts für machen. Du hast einen Meetingraum angemietet, du hast einen Meetingraum dir reserviert und die hatten alle Videokonferencing-Hardware und dann konntest du dich halt, dann wusstest du das und zwar nicht mehr
wissen. Ja, wenn du davon ausgehst, dass es immer jemanden gibt, der genau reinkallt, dann machst du dir auch nicht diesen Aufwand am, ne? Irgendwie, oh Gott, da wählt sich noch jemand ein, wir müssen nochmal irgendwie etc., sondern ist halt irgendwie ja.
Und jetzt bin ich halt in einem Umfeld, wo wir das, also wir haben auch überall Videoconferencing-Hardware und wir brauchen es, weil wir mit einem anderen Land auch die ganze Zeit reden und halt, aber das ist, die Videoqualität, die Bildqualität, die Audioqualität, alles ist so scheiße, dass es wirklich fast unerträglich ist. Die Verbindung bricht zusammen, der Verbindung.
Macht ihr das da mit Skype oder was?
Mit WebEx. Mit irgendeiner sauteuren Cisco-Lösung.
Mhm.
Und ich weiß nicht, woran es da scheitert. Die Hardware ist teilweise die gleiche wie bei Facebook. Also an der liegt es vermutlich nicht. Vielleicht
ist es so interessant, dass irgendwie so bei B2B im Digitalbereich, also normalerweise denkt man immer so, B2B-Sachen sind halt immer irgendwie noch besser. Ne? Ist irgendwie so, also früher hat man immer, also zumindest, keine Ahnung, hatte man immer gedacht, irgendwie so B2B, da ist halt wirklich Geld, die nehmen halt richtig Geld in die Hand, um richtig ordentliche Enterprise-Lösungen zu haben und so. Aber irgendwie so in Sachen Software ist B2B immer irgendwie der letzte Schrott.
Das ist, ich glaube, das liegt daran, dass du an Konsumenten halt musst du wirkliche Qualität verkaufen. Im B2B-Bereich musst du nur die richtige Person bestechen.
Ja, und vor allem, du hast halt nicht die Skaleneffekte, glaube ich. Also der Punkt ist natürlich, wenn du ein Produkt hast, das halt sich an Hunderttausende richtet, dann hast du gerade im Digitalen eigentlich keine Mehrkosten, aber halt mehr Benefits und kannst halt mehr investieren in sozusagen, du hast...
Aber du könntest ja die gleichen Systeme nutzen. Also wie gesagt, Apple könnte eine FaceTime-Kamera an ihren scheiß Apple TV anschließen und das Problem wäre gelöst.
Ja,
und
das
würde sie, und sie könnten vielleicht nochmal irgendwie, klar, das wäre dann die Apple TV Enterprise und das würde dann vielleicht 10-mal so viel kosten von dem sowieso schon absurd übertriebenen Preis für so ein Apple TV. Aber das würden die mit einem Lächeln zahlen. Also es ist wirklich, das ist, dass da irgendwie so ein Videokonferenzsystem irgendwie 3.000 Euro kostet, das ist gar kein Problem. Das ist, und wenn das halbwegs funktioniert, dann, ach, ja, naja, egal. Und so viel zum Thema Videokonferenz. Also ich mache schon relativ viele Videokonferenzen, ich habe sehr viel mehr gemacht und eben bei Facebook war das dadurch nie ein Problem, von zu Hause zu arbeiten, weil man sich halt immer eingewählt hat und das absolut normal war, dass man sich von außen einwählt und es einfach gut funktioniert hat und man fast wie vor Ort an dem Gespräch teilnehmen konnte. Und das ist jetzt eine Sache, die man plötzlich nicht mehr hat. Und ich und davon gibt es eine Handvoll Firmen. Und ich glaube, dass das hier in diesem Umfeld, also dass das, ich weiß nicht, wo die Grenze verläuft zwischen funktionierenden Videokonferenzen und nicht funktionierenden, aber ich glaube, da steckt auch eine Menge Kultur dahinter, da steckt nicht nur Technologie dahinter, da steckt auch das, wofür brauchen wir den ganzen Scheiß denn überhaupt? Wofür soll man denn das Geld dann, oh, wir haben da so ein teures Videokonferenzsystem, jetzt nutzt es ja keiner, ah, bloß weil es scheiße ist, ja, und jetzt das nächste soll dann funktionieren. So, dass diese Sachen halt reinkommen, aber irgendwann muss doch das teuer genug, also ich meine, man muss halt Leuten, die in der Stadt arbeiten, wenn man Leute dazu überreden will, für einen zu arbeiten, man hat ein Büro in der Stadt, da muss man denen halt mehr zahlen, weil die müssen auch diese Mieten irgendwie bezahlen. Und irgendwann muss doch diese Differenz, die man den Leuten zahlen muss, damit sie nicht aufs Land ziehen.
Ja, es gibt hier aber auch schon noch andere Gründe, warum man in der Stadt wohnen möchte, ne? Also
natürlich. Es gibt viele Leute, die wollen gerne in der Stadt wohnen. Ich gehöre dazu, du gehörst definitiv dazu und so weiter. Aber es gibt auch, glaube ich, sehr viele Leute, die eigentlich lieber auf dem Land leben würden, aber gezwungenermaßen in der Stadt leben. Weil sie einfach keinen Bock auf die langen Fahrzeiten haben. Und ich weiß nicht, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich da auch rein zumindest dippen würde. Also ich würde zumindest eher drüber nachdenken, aufs Land zu ziehen. Weil, also so mit Kind.
Ich meine, Max, ne, ganz ehrlich, wann warst du das letzte Mal im Berghain? Nein, ich meine, ganz ohne Scheiß, das ist ja auch, was ich mich frage, ne? Also ich gehe ja auch nicht mehr ständig weg oder irgendwie sowas. Also ich nutze auch eigentlich diese ganze Berlin. Es ist natürlich toll, das Angebot, das man hier in Berlin hat, aber ich nutze es ja auch gar nicht mehr eigentlich.
Na, ich nutze schon die Restaurants.
Genau, und die Restaurants und vor allem die Nähe der Freunde. Also ich
Freunde, soziale genau. Kontakte und Job. Das sind im Wesentlichen für mich die drei Sachen. Und der ganze Rest, Netflix, könnte ich, wenn die Telekom dann irgendwann mal, also wenn das Internet in Deutschland dann mal vernünftig wäre, könnte man Amazon, Netflix, diese ganzen Sachen könnte man auch problemlos auf dem Land haben. Also das kulturelle Angebot wird da ja eher besser durch das Internet als schlechter. Du könntest Essen müsste man vielleicht mehr selber kochen oder was? Oder vielleicht würden sich auch andere Lieferdienste lohnen plötzlich. Aber das ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es die Möglichkeit gibt, dass man.
Dann holst du die Eier noch frisch beim Bauern.
Ja, wenn man dann Eier will.
Genau.
und darum.
Wenn wir Eier hätten, könnten wir Speck mit Eiern machen, wenn wir Speck hätten.
Okay. Ja, und das ist halt, und darum habe ich halt die Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal der Wettbewerbsvorteil, den man hat, dadurch, dass man einfach sagt, okay, ich bin damit okay, dass meine Leute dass meine Büromitarbeiter halt nicht im selben Raum sind wie ich, sondern irgendwo anders, dass die Technologie gut genug wird und dass der Preisdruck auch gleichzeitig hoch genug wird, dass sich das lohnt, dass man sagt, okay, dann mach mal halt dieses ganze Remote-Zeug. Und ich könnte mir das schon.
Max, lass uns das machen. Lass uns eine Kommune draußen in Brandenburg eröffnen.
Die nur mit VR-Headsets rumrennt.
Genau, lass uns da selber das Glasfaser legen und dann irgendwie machen wir die große Hipster, Internet-Hipster-Kommune.
Ja, machen wir. Ja. Kaufen wir uns irgendwo so einen kleinen Ort, schmeißen die Nazis raus und mach mal hier dein Telefon.
Ist das schon wieder hier? Ja, sorry.
Und
ja, gut. Das war die Oculus.
Das war die Oculus.
Und was wollten wir noch? WWDC.
WWDC.
Genau, die WWDC steht voran. Also vielleicht sollten wir nochmal Republika. Sollen wir nochmal irgendwas über Republika erzählen?
Ich war im Endeffekt genau einen Abend da.
Echt? Warst du nur den einen Abend da?
Na, ich war am Vormittag war ich noch da.
Ja.
Da habe ich aber niemanden getroffen.
Echt nicht?
Ich habe zwei Leute haben mir, ey, du bist uns ja heute Morgen schon mal über den Weg gerannt, aber da warst du irgendwie, hast du irgendwie noch ein bisschen merkwürdig aus der Wäsche geguckt und haben dich besser nicht angeschaut. Also da saß du irgendwie.
Okay.
Und aber ansonsten habe ich an dem Morgen niemanden getroffen und da war ich halt auch relativ früh da. Ich habe halt, es muss kurz nach 9 gewesen sein.
Da ist doch noch niemand da. Das geht doch erst um 10 los oder was? Oder irgendwie.
Ja, das hatte ich mir dann auch gedacht und dann war ich halt irgendwie total müde und kaputt und hatte auch gar nichts, also Vorträge wollte ich mir eh nicht angucken und war eigentlich nur wegen der Leute da und dann habe ich so gedacht, ach, jetzt ist doch keiner da. Hab mir nochmal einen Döner geholt, weil ich hatte so gedacht, so bei Mustafas Gemüsedöner kann man sich auch mal wieder einen Döner holen. Und
so leckeres Essen auf der Republika.
Mm.
Nee, es gab wirklich Gutes. Also die hatten so ein Food Area, da gab es echt ganz geile Sachen.
Wo war das denn?
Das war so ein bisschen, wenn du so auf dem Hof warst, konntest du dann sozusagen so links rein.
Okay.
Und hatten die nochmal so Stände drin. Und da gab es halt diese brasilianische, das ist ganz geil, die haben da irgendwie so ein komisches Pulver, das machen sie dazu so Crepe-ähnlichen, aber härteren Tortilla-mäßigen Dingern.
Okay.
Und darin machen sie dann halt so geiles irgendwie Pulled Beef und irgendwie mit Kram drin und das ist echt so geil. Ja, egal.
Das sah jetzt gerade so ein bisschen aus, als ob du das nur in VR hättest und in Pulled Beef irgendwas zusammen machst.
Ja, ja,
dabei hast du also, einfach nur mit den Händen geht's.
Also ich habe den Namen vergessen, wie das heißt, aber das war sehr, sehr geil.
Okay. Ja, und dann bin ich nochmal nach Hause gefahren und bin ich halt abends nochmal gekommen für die Twitter-Lesung.
Die Twitter-Lesung, genau. Ich habe die.
Und da habe ich alles gefunden, was ich auf der Republika gesucht habe. Das war die alte Band, die gleichen Fressen, die man von früher kennt. Plötzlich kommt man in einen Raum rein und sieht auch jemanden, den man kennt und wird auch erkannt, so wie sich das gehört für eine Republika.
Und da war das alte Feeling wieder da.
Da war das alte Feeling wieder da. Und dann nach der Lesung habe ich mich noch mit auf dem Hof hinten gestellt und da war es auch noch total nett und ich habe mich halt auch mit einem Haufen Leuten unterhalten. Und dann wollte ich am nächsten Tag eigentlich wiederkommen und dann war ich zu faul und hab dann irgendwie einen Tag faul sein lassen, hab Kolja früh vom Kindergarten abgeholt und bin dann mit denen noch schön Eis essen gegangen und hab dann gedacht, ach, weil das war irgendwie, nee, stimmt gar nicht, das war am Tag vorher. An dem Tag war dann, egal. Ich hätte irgendwie nochmal zwischendurch nach Hause gemusst. Und dann hat sie es irgendwann verlaufen. Dann war ich gar nicht mehr da. Und dann habe ich Alexander Gerst verpasst und alle anderen und die Maus und weiß der Teufel was. Aber es ist schon nicht mehr meine Republika. Oder?
Ja, du hast, glaube ich, auch die letzten Male so ein bisschen ausfallen lassen, ne? Irgendwie du,
na, vorletztes Jahr Anschluss war ich verloren da. So. Ja, ja, so ein bisschen ja. schon.
Ja, also ich gehöre zu der seltenen Spezies, wahrscheinlich immer seltener werdende Spezies, die alle fucking Republikas, die es jemals gegeben hat,
ja,
mitgenommen hat. Und insofern ist das für mich halt irgendwie so ein Klassentreffen, ne? Irgendwie und ist natürlich sowieso, weil natürlich ganz viele Leute da sind, die aus der frühen Netzszene irgendwie und aber auch aus der späteren, ich keine Ahnung, irgendwie alle Leute, die ich kenne, sind da irgendwie da.
Ja, ja, klar.
Für mich das Gefühl. Und genau, dieses Jahr hatte ich tatsächlich, das Einzige, was ich gemacht habe, war, dass ich diese Republika, diese Twitter-Lesung, und das lag aber auch daran, dass der Call for Papers war super früh dieses Jahr.
Mhm.
Und ich habe es irgendwie verpeilt. Ich habe wirklich nichts eingereicht. Aber Sue, aka Happy Schnitzel, die halt, mit der wir früher Twitter-Lesungen gemacht haben, die hat halt irgendwie die Twitter-Lesung eingereicht. Und
ohne euch zu fragen?
Nein, nein, sie hat das irgendwie so, sie hatte das vorher schon auf Twitter irgendwie so die Leute so irgendwie angechattet, so, hey, wäre es nicht lustig, wenn wir mal die Twitter-Lesung wieder revivalen würden? Also für die Leute, die das nicht wissen, ne? Eine der ersten Dinge, die ich im Internet gemacht habe oder die ich so insgesamt gemacht habe, war halt tatsächlich mit Leuten einen Blog zu öffnen. Das hieß damals twitcrit.de und da haben wir Tweets besprochen, irgendwie so als sozusagen quasi Literaturkritik für Tweets, so halb ironisch. Und wir haben dann irgendwann angefangen, diese Twitter-Lesung zu machen. 2008 war die allererste. Das war eigentlich die Idee von Sascha Lobo, die wir dann zusammen mit Sascha zusammen aufgezogen haben. Und das war sehr lustig. Und da haben sich, glaube ich, auf der allerersten Twitter-Lesung, ich glaube, hast du da nicht auch Diana kennengelernt? Nee, ne? Irgendwie.
Nee, das war später. Aber, genau.
Aber ich habe letztens, also in Vorbereitung dieser Twitter-Lesung.
Das war auch der Bildblock-Lesung.
Habe ich die alten Fotos von der Twitter-Lesung, von der allerersten 2008 angeschaut. Und habe da ganz viele Leute wieder gekannt im Publikum, die ich erst viel, viel später kennengelernt habe. So, ja. Aber
ach so auch. Ah, ja, genau. Ja, klar.
Also da waren schon so viele Leute assembled. Ich habe da so ganz viele gehört, irgendwie, die sich halt da kennengelernt haben. So, ja. Es war so 2008 Twitter-Lesung im NBI. Das war halt so ein Kulminationspunkt der frühen Twitter-Szene.
Aber ich hätte wahrscheinlich Diana nie kennengelernt ohne diese Twitter-Lesung, weil Diana war auf der Twitter-Lesung und ich kannte sie halt nicht.
Ja, aber also du warst aber nicht auf der Twitter-Lesung, ne?
Doch, ich war da.
Du warst nicht bei der allerersten?
Ja, ja, ich war nicht im Publikum. Ich war im Publikum, also ich war nicht.
Ja, klar.
Ich war nicht,
hast nicht vorgelesen.
Ich habe nicht vorgelesen. Und Diana war da mit Rainer.
Stimmt, Diana habe ich auch gesehen im Publikum.
Ja?
Genau.
Aber siehst du,
dich habe ich nicht im Publikum.
Ich habe mich auf dem Foto, was ihr gezeigt habt, habe ich so, mal gucken, ob ich so, ah, da hatte ich auch noch Haare. Also,
echt,
das, ja, das ist das, da war ich.
Warte mal, habe ich jetzt, okay, die nicht gesehen.
Und.
Also ihr wart beide auf der Twitter-Lesung?
Wir waren beide auf der Twitter-Lesung, kannten uns nicht und sie hat sich daraufhin einen Twitter-Account angelegt.
Ja.
Weil sie dachte, ja, doch, ganz lustig.
Wie ist sie darauf gekommen? Das müssen wir jetzt machen.
Sie war da mit Rainer Wein.
Stimmt, der war da auf jeden Fall auch, ja.
Und den hatte sie irgendwo kennengelernt und dann haben sie irgendwie gedacht, dann komm doch mal hier mit zur Twitter-Lesung und dann hat sie sich daraufhin Twitter-Account
angelegt. Man muss dazu sagen, ne, die erste Twitter-Lesung war ein totales Desaster.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, doch, es war in vielerlei Hinsicht. Also
ja?
Ich war ja da involviert, ich habe das praktisch mit Sascha so mehr oder weniger aus dem Schmusen gestampft. Wir hatten ja keinen Plan, wie das geht, ne? Also wir hatten halt einfach, wir haben einfach irgendwie gesagt, okay, wir laden ganz viele Leute ein, die lesen ihre eigenen Tweets vor und
ach so, okay.
Wie viele Twitter-Tweets lesen wir eigentlich vor? Wie viel macht Sinn? Und ich glaube, wir hatten irgendwie, keine Ahnung, 400 oder 500 Tweets oder so, die wir rausgesucht hatten. Haben dann so Strecken gebaut für, ich glaube, Kaltmann-Sell, die jetzt auch zum Beispiel für uns jetzt auf bei der Twitter-Lesung gelesen hat,
yeah.
Die hatte so eine eigene Strecke mit eigenen Tweets. Wir hatten Frank93, aka Frank Lachmann, der damals ja...
Ich meine, 400, 500 Tweets, dann hat ihr wirklich von jedem deutschen Twitterer einen Tweet dabei gehabt.
Genau. Wir hatten eine Sascha Lobo versus Lobo versus Sixtus, yeah. Strecke hatten wir. Das war übrigens der Anfang von Lobo versus Sixtus.
Ach, ja? Ernsthaft?
Ja, ja, ohne Scheiß. Damals haben sie...
Lobo versus Sixtus wurde später eine Fernsehserie.
Ja, genau. Aber nee, eigentlich nicht wirklich, weil Lobo versus Sixtus war halt schon auf Twitter sozusagen so
Format. Okay.
Die haben sich ja schon auf Twitter schon immer so gekeilt. Aber das war das erste Mal, dass sie sozusagen das Ganze performt haben, ne? Auf dieser Twitter-Lesung. Und die haben dann halt sozusagen da eine Sendung draus gemacht später. Und.
Ah, und die Frau ist doch da. Ich hab doch gerade was gehört da hinten.
Genau. Egal, auf jeden Fall, das war neu und also, aber das hat alles nicht funktioniert. Also es war, die Lacher waren wirklich sporadisch, ja, wir hatten auch noch einen Stargast dabei, das war irgendwie dieser Henning Tillmanns, das war so ein Autor, der gerade irgendwie einen Bachmann-Preis gewonnen hatte. Den hat Sascha Lobo da irgendwie rangekarrt, der hat dann Tweets vorgelesen, dass das ganz gut funktioniert. Ja, wir alle konnten das alle gar nicht. Das war irgendwie ganz grauen.
Wir waren auch alle super nervös, würde ich mich
super finde. Nervös und wir haben irgendwie, glaube ich, unsere eigenen Tweets vorgelesen, was halt überhaupt nicht funktioniert, ja, weil das irgendwie so total komisch wirkt, wenn
man
Tweets vorliest. Also wir, ich sag mal so, positiv gesagt, wir hatten ganz viele Learnings an diesem Abend. Ach ja, und da muss man noch sagen, es war wirklich der heißeste Tag im ganzen Jahr. Es war im August. Es war der heißeste Tag im Jahr. Der Raum war gebrammelt
das stimmt,
voll.
Das stimmt.
Ich glaube, es hat von der Decke getropft. Es war so
das
heiß.
Ist zumindest nicht
verbrennlich. Das Ding hat 4 Stunden gedauert. Es hat wirklich 4 Stunden gedauert. Und die Leute waren völlig am Ende. Ne? Es war so richtig. Ich glaube, am Ende waren so alle durch irgendwie. Ich glaube, alle haben auch getrunken, wie ohne Ende. So.
Natürlich.
Und die waren alle so
also voll. Also alles. Der Raum ist voll gewesen und alle haben gesoffen. Der Laden ist auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen.
Ja. Also es war, es war schon irgendwie, ich sag mal so, im wahrsten Sinne des Wortes, es war so eine Ursuppe.
Ja. Yeah.
So aus der sich dann halt noch mehr so entwickelt hat.
Ich habe das irgendwie ganz großartig in Erinnerung. Das ist so, ich
ja klar, also man verklärt das immer, aber ich hab das damals als totale Katastrophe wahrgenommen.
Aber ich glaube,
also,
als totale Katastrophe.
Das ist alles schief gegangen. das Geilste war, dass Sascha natürlich mit seiner Aversion an von Vorbereitung, ja, dass Sixtus und Lobo, wir saßen am Nachmittag davor, vor diesem NBI und Sixtus und Lobo haben in Photoshop sich Tweets gefaked.
Okay.
Mit denen sie das machen. Und weil Twitter war an dem Nachmittag halt down, das war halt damals ganz normal, dass Twitter halt mal down war. Ne? Das war irgendwie
der
Tail Whale.
Das war eigentlich normal. Also es war eigentlich die Ausnahme, dass sie nicht down
war. Das war nicht die, genau. Und deswegen konnten sie ihre eigenen Tweets nicht runterladen und screenshotten. Und deswegen haben sie die gefaked. Sie haben sozusagen in Photoshop diese Tweets gefaked. Und ich dachte mir, ich ging da so rum und ich dachte mir so, Mann, was ist denn so, ihr habt das nicht runtergeladen und so. Ja.
Ich weiß noch, Twitter war damals so down. Ich habe ja damals, die waren so down. Ich habe ja damals diesen.
Waren so down mit Twitter?
Ich habe so einen Twitter-Client damals, Edwin, geschrieben. Das war so ein Web-Client. Und dafür musste ich die JSON-Daten von der Twitter-API runterladen. Und ich habe einen eigenen Filter geschrieben, der die ganzen MySQL-Fehlermeldungen rausfilterte, die in dem JSON-Stream drin standen.
Was?
In dem scheiß JSON-Stream waren ständig SQL-Fehlermeldungen.
Wer hat das Ding programmiert? Jack Dorsey oder was?
Ja, also es war wirklich, das war echt Katastrophe. Das war eine totale Katastrophe. Fast so eine schlimme Katastrophe wie heute. Stellt man sich mal vor.
Nur statt Nazis hatte man halt MySQL-Fehler. Ja.
Oh, das war noch Zeit, als wir das für unser schlimmstes Problem hielten.
Ja.
Oh Gott, ja, das war, ja, ach, ich fand, und genau, und das war so ein bisschen so diese Twitter-Lesung. Am Anfang dachte ich ja so, als ich da drinnen saß jetzt, als sie die angefangen haben, weil das hat ja schon auch immer was Behäbiges und so ein bisschen was von Laientheater. Also gerade Björn Grau, wenn er so auf die Bühne kommt, das ist ja, der hat ja auch so eine etwas behäbige Art und sowas. Und aber das läuft halt fast von alleine, weil die Tweets halt lustig sind und damit ist es automatisch lustig. Genau. Also
wir hatten das Revival, ganz normal, um das noch
ja, genau,
weiterzumachen.
Ja.
Das war die allererste Twitter-Lesung. Wir haben da ganz viele Learnings gehabt. Wir haben dann halt irgendwie versucht, das Format dann halt entsprechend anzupassen und dann haben wir das wirklich institutionalisiert. Und wir haben dann viele Twitter-Lesungen gemacht, immer mal wieder, überall. Wir sind eingeladen worden, überall in der Welt, also nicht überall in der Welt, aber überall in Deutschland irgendwie. Wir haben wirklich so, es ist das, was für mich am nächsten kommt an der Band, ja.
Yeah.
Ich hatte sozusagen so eine Band 2-3 Jahre lang. Halt mit dieser Crew sind wir wirklich so nach München, nach Bremen, nach Osnabrück, nach hast du nicht gesehen?
Also, alle Stadien voll gemacht.
Genau. Also immer irgendwie so Lesungen eingeladen worden und dann irgendwie haben wir da das performt, das war lustig. Und wir sind natürlich auch bei der Republika halt aufgetreten,
ja,
als Abendveranstaltung. Ich glaube, 4-mal oder so insgesamt waren wir fast eine Institution auf der Republika,
ja,
halt irgendwie.
Das ist nicht fast, das war eine Institution.
Also ich glaube 2009, 2010, 2011, 2012 oder so irgendwie. Das war so, da gab es halt mal Twitter-Lesungen und wir haben da auch mal ein großes Ding draus gemacht. Wir haben irgendwie uns Star-Gäste geholt. Jeff Jarvis hat mit uns gelesen. Sascha Lobo natürlich immer mal wieder. Wir hatten schon ganz coole Sachen so.
Ja.
Ja? Und das ist natürlich nach 2012 ist das irgendwie halt eingeschlafen und wir sind sozusagen, wir haben unsere Solo-Karrieren gemacht und ja, also und irgendwie war halt eben 2018 kam dann irgendwie Sue auf die Idee, man könnte das doch wieder reassemblen für 2019 und dann hatte sie das alles eingereicht, ist dann aber blöderweise krank geworden, bevor wir das sozusagen richtig an Start bringen konnten. Und dann haben wir aber trotzdem das noch durchgezogen und haben uns noch ein paar Leute reingeholt. Wir haben dann Anne Roth war dann dabei und der Diktator und wir haben auch die Kaltmannsell, die haben wir als erstes gefragt, weil die halt auch bei der allerersten Twitter-Lesung halt auch irgendwie
yeah.
aus München schon angeflogen war und die war auch wieder dabei, das war ganz lustig und aber von der alten Crew war dann eben Niki, Piggy, haha, und Björn Grau und wer noch?
Gute Frage, keine Ahnung.
Und ich halt, ne? Ich glaube, das war so
ja.
das vom Core-Team die einzigen.
Hat niemand einen.
Genau. Und dann die anderen drei, ne? Und das war dann wieder so eine vollzählige Truppe irgendwie, mit der wir das gemacht haben.
Ja, der Schlagzeuger ist halt ausgetauscht worden, wieder sowas ist bei so einem
genau. Also es war sehr, sehr schön, so mit der alten Band und die alten Hits wieder zu spielen. Genau, wir haben auch so ganz viele alte Tweets drunter
ja.
gemischt, um dann sozusagen die Best-ofs auch so ein bisschen
also zu es machte, darf ich jetzt mal so sagen, es machte so ein bisschen Eindruck, als ob ihr noch so ein paar alte da hattet, die noch aus irgendwelchen alten Präsentationen und dann halt so ab dem Moment, wo er, ach du Scheiße, wir müssen das wirklich machen, wo dann wieder irgendjemand angefangen hat, ein paar Leute zu sammeln einfach.
Nee. Es war andersrum. Also wir haben tatsächlich unsere Fafs dort wieder abgeladen und ganz, ganz viele, also man muss schon sagen, also ich glaube, die alten Tweets waren höchstens 10%. So, ne?
Das kann sein, ja. Aber es waren halt 2014, 2015 bis 2017 fehlen komplett, sage ich jetzt mal.
Genau, also wir hatten halt aktuelle Tweets, also ich kann nur für mich sprechen,
ja.
Ich habe meine Fafs bis zum Jahresanfang zurück reingeschmissen, also die lustigsten und von mir. Und ich glaube, das war bei allen so. Also du gehst halt so, du guckst halt in deine Fafs, ja, und dann gehst du halt zurück irgendwie, was hast du da alles gefafft? Und dann schmeißt du das halt irgendwie rein, was irgendwie lustig ist und dann hast du halt mehrere Redaktionsschritte, so gemeinsam guckst du dann halt irgendwie, sichtest du die Tweets in so einer Telefonkonferenz und dann schmeißt du alles raus, was irgendwie, wo irgendjemand halt objectet, das ist nicht lustig, so, ja, oder das kann man nicht gut vorlesen oder wie auch immer.
Ja. Yeah.
Und dann bleibt halt übrig, was übrig bleibt und dann haben wir halt aber irgendwie auch diese Ideen gehabt, dass wir halt alte Tweets mit reinbringen
okay.
sollen und so weiter und so fort. Es war ein Riesenspaß, es war lustig, aber
Agaudi.
Ich glaube, Gaudi, aber ich glaube, das wird auch dabei bleiben. Es war wahnsinnig viel Arbeit, das glaubt man gar nicht, wie viel Arbeit so eine Twitter-Lesung
yeah.
ist. Und Max hat ja tatsächlich uns auch aus der Patsche geholfen. Wir hatten, also der Workflow ist halt, wie gesagt, wir sammeln diese Tweets, die wir lustig finden, alle in einem Google Spreadsheet und dann hat man halt immer das Problem, dann muss man irgendwie dieses Spreadsheet dann in eine Präsentation verwandeln. Ne? Also wie kriegt man jetzt sozusagen aus diesem Spreadsheet jetzt eine Präsentation hin? Mhm. Und wir hatten dann früher eben ein Skript gehabt, wo wir einfach sozusagen eine TXT-Datei mit den untereinander weggeschriebenen URLs der Tweets geben konnten und dann hat das Ganze sozusagen Screenshots davon gemacht. Und diese Screenshots konnten wir dann in eine Keynote-Präsentation einfach reinziehen und hatten wir die Präsentation basically, ne? Und dieses Tool funktionierte nicht mehr oder ich glaube, das haben wir nicht mehr gefunden oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatten wir das Tool nicht mehr. Und dann wäre die Alternative gewesen, halt, keine Ahnung, 200 Screenshots per Hand zu machen, was halt irgendwie doof ist. Ja. Und Max war so gut und hat dann seine...
Eine total überflüssige Siegesgeste.
Genau, hat halt mal eben schnell so ein Skript gebaut. Das ist wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig komplex, aber wir brauchten das halt auch einfach nur.
Ja, das war genau die Menge an Arbeit, die ich gehofft hatte, die es wäre, nämlich ganz wenig. Das war irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder sowas, die ich daran gesessen habe. Schön, dass es geholfen hat. Das
ja,
freut mich sehr.
Genau. Du hast deinen Beitrag geleistet für den Abend, ja.
Ah.
Kam auch gut an, wir hatten gutes Feedback, Leute waren angeheitert.
Aber so über die Pfaff-Kultur, das ist ja auch so ein eigenes. Darüber müsste man eigentlich, weil damals war, ich habe gelebt für die Pfaffs und ich glaube, das ist nicht mal so übertrieben. Ich weiß noch, ich kann mich noch an Abende erinnern, dass wir beide zusammengesessen haben und quasi die ganze Zeit auf unser Telefon gestarrt haben und immer wieder geguckt haben, wie viele Pfaffs wir denn heute schon gekriegt haben für unsere Sachen. Und immer, damals gab es noch diese Webseiten, diese Pfaff.
Favotta
und welche waren das mit dem Haar? Mit dem Hahn. Es gab die mit, ich glaube, das war Favotta.
Favotta war mit dem Hahn.
Favotta war mit dem Hahn und Pfaffstar war das dann später. Der hat probiert, ein Geschäftsmodell draus zu machen. Und ich fand das immer so auf der einen Seite war es halt, also damit hat man halt gesehen, wie viele Sterne hat halt irgendein Tweet gehabt. Und das war, das hatte schon damals
was von so einem Pfaff-Charts, die waren von Katrin Passig. Die Pfaff-Charts. Wo sie dann auch so gewichtete, wo sie das so gewichtet hat. Also, wenn jemand halt viele Pfaffs auf einen Tweet bekommen hat, aber sehr viele Follower hatte, dann wurde das weniger gewertet, weil wenn du eh viele Follower hast, dann zählt das nicht so
viel. Okay.
Sie hat da so ein kompliziertes Wertungssystem
natürlich.
Ja. Und dann habe ich halt irgendwie dran rumgemeckert und meinte so, ja, aber was ist total beliebig und bla bla bla. Und dann hat Katrin Passig da eine eigene Kategorie mit MS Pro Charts gemacht, wo ich eigentlich immer nur, wo egal was, ich war immer auf Platz 1. Okay.
Was wir für einen Aufwand für diese dämlichen Sterne getrieben haben. Also ich meine so dieses
genau, also das war ein wirkliches Statussymbol, ne?
Das war, also ich weiß diese noch, dämlichen Tweets zu schreiben.
Ich weiß noch mal an eine Cebit, wo ich irgendwie unterwegs war. Ich glaube, du warst nicht mit oder so, aber wir waren irgendwie in DM-Kontakt oder sowas, irgendwie, keine Ahnung. Und dann kamen wir auf diese Idee, also es war zu der ganz, 2009, 2010 oder sowas, ja. Da hatten wir einen Namen vorgeschlagen, glaube ich, für einen Tweet, der 3 Pfaffs hat, ja, als Hattrick. Also ich einfach nur diese Idee, ja, dass halt irgendwie ein Tweet, der 3 Pfaffs hat, ja, das war Wahnsinn. Wow. 3 Pfaffs? Alter, auf einen Tweet, 3 Pfaffs? What the fuck? Ja, Hammer.
Das hat ja keine Sau gelesen, den ganzen Dreck. Man hat sich da so viel. So diese,
siehst ja immer noch keiner, aber damals doch war es noch weniger.
Ich hab, ich hab, ich habe wirklich tagelang reingesteckt, diese Tweets zu formulieren. Also das war ein wesentlicher Teil meines Tagesablaufs, war es, mir Gedanken darum zu machen. Also ich habe das nicht irgendwie am Schreibtisch gemacht, aber ich habe halt, wenn ich irgendwie die Idee hatte, wie man irgendwas twittern konnte, dann durfte man das natürlich auf, also dann musste man das erstmal so weit ausarbeiten, dass das, ich mache jetzt mal hier den Fernseher aus. Bevor sich die Frau da noch umzieht, weil ich weiß, dass wir ihr zugucken.
Und ich gehe mal aufs Klo.
Fernseher aus. So, und Michi geht kurz aufs Klo. Und ja, also das kann man, das darf man eigentlich niemandem erzählen, was das für eine Arbeit war, dieses ganze, diese ganzen Tweets da zu schreiben und sich auszudenken und so. Und wie viel. Und ich habe jetzt. Also nach der Twitter-Lesung jetzt habe ich mir mal wieder einen Twitter-Client auf meinem Telefon installiert. Vorher hatte ich den komplett gelöscht und dann habe ich gedacht, ach, war ja nicht alles schlecht. Und vielleicht könnte man ja hin und wieder mal was irgendwas schreiben und seitdem probiere ich das auch. Aber zum einen fehlt halt das Heroin von Twittern, jedenfalls wenn man Tweetbot benutzt. Ich kriege jedenfalls keine, ich sehe nicht mal mehr irgendwelche Statistiken, wie oft irgendwelche Sachen gefafft wurden oder sowas. Jedenfalls nicht im Tweetbot. Ich glaube, das mussten sie wegen irgendwelchen API-Änderungen irgendwann mal rausnehmen und den Twitter-Client werde ich mir jetzt nicht installieren. Und das andere ist halt, dass ich schlicht und ergreifend nicht die Zeit habe, und wenn ich die Zeit hätte, würde ich sie nicht dafür investieren wollen, um mir solche Tweets aus den Fingern zu saugen. Und das wird für mich der Hauptgrund bleiben, warum das mit dem Twittern sich endgültig komplett erledigt hat. Und das ist aber so dieses, dass man erstmal auf die Idee kommt überhaupt, und das war ja, damit war ich ja nicht allein mit diesem massenhaften, mit diesem Pfaff-Gegucke und sowas, das hast du genauso gemacht, das haben halt viele Leute um uns rum gemacht. Und nur darum kann ja überhaupt diese Idee von der Twitcrit aufkommen und von der Twitter-Lesung und so und dieses Ganze, das dann so.
Das hatte was Kompetitives, das war so eine Art, wie heißt es, Poetry Slam im Internet, eigentlich so ein ständiger Poetry Slam im Endeffekt, der sozusagen so auf Haiku-Basis irgendwie im Internet stattfindet.
Dass man sich so für den Kopf um Follower-Zahlen gemacht hat und so eine Sachen. Das war.
Ich meine, das gibt's immer noch, ne? Aber ich glaube, also man muss auch sagen, man muss auch sagen, irgendwie Twitter hat sich auch diversifiziert in dem Sinne. Ich glaube, wir waren halt auch damals so Teil einer Szene, die Twitter halt in einer bestimmten Art und Weise interpretiert hat, als eben sozusagen so, wer hat den lustigsten Spruch, wer hat die lustigste Message irgendwie. Und das ist ja irgendwann, ich hatte das Gefühl, dass es dann irgendwann halt sozusagen so eine dezidierte Subgroup geworden von Twitter. Ich hatte mich immer irgendwie mit meinem Twitter-Account nie so hundertprozentig dem verschrieben, sondern klar, ich habe immer auch irgendwie versucht, lustige Sachen zu schreiben, aber ich habe halt auch immer irgendwie auch politische Sachen geschrieben oder irgendwie versucht, ich habe damit auch schon früh Aktivismus gemacht, 2009 war ja diese Netzsperren-Geschichte so, da war ich irgendwie so im ganzen netzpolitischen Ding war ich halt drin. Ich habe natürlich auch immer schon irgendwie Links geshared, die ich irgendwie interessant fand. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt dann halt irgendwie die Szenen so auseinandergingen. Das war gerade dann irgendwie die lustigen Twitterer und dann halt irgendwie die Leute, die politisch getwittert haben und dann die Leute, die irgendwie interessante Links geshared haben. Und ich habe irgendwie mich immer allem zugehörig gefühlt oder so, ne?
Ich weiß noch, wie ich irgendwann mal so, diese Pfaff, der Bild, also für mich ist das nur so ein Bookmark-Manager. Ich klicke halt auf alles, wo ein Link drin ist, den ich mir später nochmal angucken will.
Ja, klar.
Und das ist für mich so.
Das genau, das ist dann auch andere.
Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, dass irgendjemand einen Pfaffstar nicht oder so ein Sternchen nicht nutzen konnte, um seine Chartplatzierungswünsche zu verlautbaren oder sowas. Das war so.
Und weißt du, das ist auch noch so eine interessante Sache, was halt relativ schnell passierte, war, dass Leute Pfaffs sozial benutzt haben, ne? Im Sinne von, du schreibst eine Reply an irgendjemanden irgendwie und er pfafft die. Gar nicht, weil die so wahnsinnig witzig ist, sondern auch so als so ein
Ich habe es gesehen.
Ja, ich habe es gesehen und weiß zu schätzen, dass du mich irgendwie...
So wie ich es heute auch nutze.
Genau. Und ich habe das damals, fand das damals total schlimm. Ich fand das total doof. Ich habe mir so, ich benutze diese Pfaff-Funktion niemals sozial, sondern halt nur wirklich um einen Tweet, den ich richtig gut finde, irgendwie erstens.
Das ist so, als ob du beim Eiskunstlauf eine Bewertungskelle nutzen würdest, um jemanden zuzuwinken oder sowas.
Gute Analogie, ja. Genau. Und ich habe mich ganz lange daran, mittlerweile mache ich es auch, ja. Also mittlerweile, also nicht immer, aber halt immer wieder so irgendwie ertappe ich mich dabei so, so irgendjemand replied etwas auf mich und ich fühle mich geehrt dadurch oder keine Ahnung, oder ich finde das gut, dass jemand auf mich reagiert und ich will was drauf schreiben, aber ich denke mir so, das ist jetzt auch nur banal, irgendwie was drauf zu schreiben irgendwie, und dann, ach ja, so ein Pfaff ist doch irgendwie, so, das kriegt derjenige dann halt mit, so als Signal, dass ich so Appreciation of,
genau, ja, so, Acknowledgement, so, ja, genau, ja, ja, genau, das ist, ja, das ist alles, das hat sich schon echt sehr stark verändert, und ich finde das auch so, ich finde das echt wirklich ohne Eitelkeit angenehm, da nicht mehr drinnen zu stecken. Also, ja, so dieses, so mich, dass ich es geschafft habe, mich davon frei zu machen. Das ist mir, also es war eine schöne Zeit, aber irgendwie war sie auch absurd. Und ich bin froh, dass ich Dinge in meinem Leben gefunden habe, die mir wichtiger sind. Aber es ist schon.
Du meinst, ich muss es auch nur noch so ein Kind kriegen und dann.
Ja, tatsächlich. Also das ist, also ich sage jetzt nicht, dass du ein Kind kriegen sollst, aber
es gibt ja auch ganz viele Eltern.
Also das war halt, das fand ich halt auf dieser Republika, fand ich das halt, wie gesagt, ich habe halt irgendwo die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt nicht auf die Republika, ich hole lieber Kolja aus dem Kindergarten ab.
Ja. Aber das war, aber ganz ehrlich, die Republika ist voller Eltern.
Ja, ja, ich weiß.
Ist voller Eltern. Also alle Leute, mit denen ich früher gesoffen habe, haben jetzt Kinder.
Ja.
Aber manchmal soffe ich mit denen trotzdem immer noch. Also ich hatte dieses Foto getwittert, ich glaube, es war von Peter Wittkamps, also dessen, yeah, Kind, sein Kinderwagen, wo dann halt eine, wo er selbst eine Bierflasche drin abgestellt hat.
Ach so, das war, ja, okay. Ja, da muss man irgendwie, ja, ich, es gibt es quasi den Internet-Kindergarten, da ist, mal gucken.
Es gibt den Internetkindergarten?
Naja, es gibt nicht den Internetkindergarten, aber es gibt so einen Kindergarten hier im Kiez, der
die ganzen Internetkinder drin sind.
Wo ich die Hälfte der Eltern von früher aus dem Internet kenne.
Okay, okay. Voll nicht schlecht, ja.
Und
Why not Internetkindergarten? Ja,
ja, es führt nicht, es hat natürlich auch so eine Konzentration dann, glaube ich, weil dann.
Ich dachte, Internetkindergarten ist eigentlich die Bezeichnung für Twitter.
Ja, vom Internetkindergarten in Internetkindergarten. Ich meine. Macht doch nur Sinn. Also das ist, ja, das ist, ich, aber es ist das, also für mich hat es wirklich so eine Verschiebung gehabt, dass halt dadurch, durch meine Familie, die mir halt so wichtig geworden ist, was ich früher auch mal total dämlich fand, Familie, wie kann man denn Familie, ja, sagt doch, dass Familie so wichtig ist, und jetzt ist es plötzlich auch so, jetzt ist es genauso wie du halt manchmal zurückfasst, ein Reply, habe ich eine Familie, die ich, mit der ich gerne Zeit verbringe.
Das dasselbe.
Das ist ja quasi dasselbe. Und, aber das ist, nicht so, also was ich nur sagen wollte, dieser was ich dabei gelernt habe durch dieses ganze Twittern und durch diese Mühe, die das auch ist, ist halt zum einen, wenn man irgendwelche Leute sieht, die auf Instagram total erfolgreich sind oder wo auch immer, welcher Dienst eurer Wahl, wahrscheinlich sind unsere Hörer auch schon alle um die 50 und wissen das längst. Ich gehe ja mal davon aus, dass wir irgendwelche 20-jährigen Hörer haben, die, aber warum sollten irgendwelche 20-jährigen Hörer irgendwelchen 40-jährigen alten Säcken erzählen?
Also wenn ihr 20-Jährige seid, dann schreibt doch mal einen Kommentar und sagt, macht doch auf euch auf.
Oder mit einer 2, also 20 bis 29 meinetwegen. Also alles unter 30 gilt jetzt mal als jung.
Ja.
Als kindlich.
Ja. Genau, also wenn ihr glaubt, dass ihr besonders jung seid, ja, also wenn ihr euch für besonders jung haltet als unsere Hörerschaft, dann gebt euch zu erkennen, weil das würde uns interessieren, weil wir glauben, wir machen hier alte Säcke TV mit für alte Säcke TV.
Nee, ich habe ja immer das Gefühl, dass ich an die Jugend sprechen würde, aber ich habe ja die Ahnung, die Vermutung, da ist ja gar keine Jugend mehr. Aber das ist halt, es ist halt unfassbar viel Arbeit. Und wenn man bereit ist, diese Arbeit aufzubringen, dann hat man auch die Chance darauf, so einen Erfolg zu haben, damit, oder einen gewissen Erfolg zu haben, oder einen relativen Erfolg. Es ist jetzt fraglich, wie groß dieser Erfolg, was uns dieses Twittern damals gebracht hat. Auch schlecht war es nicht, aber
du hast deine Frau kennengelernt.
Das stimmt.
Ja. Ich habe
aber vielleicht hätte ich auch anders kennenlernen können.
Ich habe
ein Twitter gemacht. Du hast ein Buch rausgebracht.
Genau,
Twitcrit-Buch und so. Also ich glaube, so ganz verkehrt sind diese Sachen auch nicht. Also dass man halt irgendwie Sachen macht, die schon irgendwie, die man
für cool hält und sowas. Es sind Sachen passiert, einfach sind Leute zusammengekommen.
Genau.
Und wenn Leute zusammenkommen, dann passieren Dinge, ne? Und das war einfach, und ich glaube, das ist der Punkt. Also ist, glaube ich, fast egal, warum Leute zusammenkommen, aber es ist wichtig, dass sie zusammenkommen und dann passieren Dinge. Und Twitter hat halt Leute zusammengebracht.
Genau, aber was ich halt auch sagen würde, ist halt so dieses, das ist unfassbar viel Arbeit und irgendwo gibt es einen Wahnsinnigen, der einfach noch mehr Arbeit reinsteckt als du. Egal wie viel Arbeit du da reinsteckst, und ich habe, wie gesagt, einen Zeitraum, der wahrscheinlich befürchte ich länger ist, als ich gerne wahrhaben möchte, wo ich einen sehr nennenswerten Teil meines Tages nur darauf verbracht habe, diese Tweets zu formulieren und zu schreiben und darauf zu antworten und auf dieses Twitter zu starren. Aber irgendwo war jemand, der hat noch mehr Zeit da reingesteckt. Und die werde ich mal toppen. Das ist einfach, das ist ein Kampf, wer hat die höchste Leidensfähigkeit, um es jetzt mal blöde zu formulieren. Und
ja, es geht schon auch um Kreativität, es geht schon auch um Esprit, es geht schon um Interessen.
Aber auch wenn du alles mitbringst, musst du immer noch gigantisch leidensfähig sein und da wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit reinstecken.
Das stimmt schon, ja. Ja.
Und das ist.
Ich schaff's momentan auch nicht mehr so richtig viel zu machen, ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, wozu.
Ja, ja.
Und.
Ja, ich bleib aber immer noch dran. Ich kann nicht. Ist ganz interessant. Ich war jetzt so ein bisschen draußen, hatte ich das Gefühl. Was war denn eigentlich der Auslöser nochmal? Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war draußen, so, ne?
Aus dieser ganzen Twitter-Szene?
Genau, aus diesem Twitter so. Und da gibt es natürlich manchmal irgendwie einfach so Momente, man hat viel zu tun oder keine Ahnung, irgendwas ist gerade irgendwie wichtiger und dann ist man irgendwie so ein bisschen draußen und dann schaut man wieder rein in die Timeline, ne? Und dann kommt einem das total fremd vor und man sieht so, hä? Moment mal, worüber reden die da? Warum ist das relevant? Es war eben gerade nicht relevant, warum soll das plötzlich relevant sein, ja? Irgendwie. Und dann fremdelt man so, ne? Und dann guckt man sich so drauf und denkt sich so, irgendwie ist das ja auch eine komische Truppe, die sich da irgendwie so mit ihren, also so in ihren eigen verursachten Diskursen irgendwie verrannt hat. So, yeah. Und sobald man diese Außenperspektive hat, wirkt das total skurril eigentlich, ne? Aber dann dauert es dann doch irgendwie nur so ein, zwei Tage und dann ist man wieder drin. Also bei mir ist das
hier. Ja, ja.
Und dann bin ich wieder drin und dann kommt mir das wieder alles total relevant vor, ja? Und ich meine, das passiert, ich meine natürlich solche Sachen wie das Strache-Video oder so, das ist ja auch von allgemeiner Relevanz und das wird dann nur mal irgendwie auf Twitter dann halt nochmal turbomäßig kommentiert und lustige Tweets dazu formuliert, dass nochmal neue Memes kommen dann sofort auf irgendwie und das Ganze wird dann natürlich so auf so 12-Meter-Ebenen gleichzeitig irgendwie nochmal irgendwie so verarbeitet. Das ist ja irgendwie, ich finde das ja auch irgendwie so ein bisschen der Metabolismus der Gesellschaft, so, ja, also da werden solche Ereignisse halt echt verdaut, ja.
Ja, also ich finde das ja auch alles gar nicht, schlimm. Für mich, ich glaube, für mich hat es so ein bisschen dadurch, dass ich in den USA gelebt habe, hat es das für mich ein bisschen kaputt gemacht.
Ja.
Und zwar einfach aufgrund dessen, dass durch die Zeitverschiebung und Twitter zumindest damals noch linear war, ich weiß, dass der Twitter-Client selber heute gar nicht mehr so linear ist, aber war ich halt, ich war nicht im richtigen Aufregemodus drin. Wenn ihr alle aufgestanden seid, habe ich halt schon geschlafen. Und wenn ihr dann irgendwie abends, das hat man richtig mitgekriegt, dass alle sich nochmal abends nochmal in Rage reden und ich halt gerade noch meinen ersten Kaffee trank und halt so, was wollt ihr von mir? Und
Moment mal.
Ja, du bist halt wirklich weit weg davon. Das ist auch, das ist, und das ist auch vom das, ich fände das echt mal spannend, so, ob es da so Tageszyklen gibt auf Twitter, weil ich hatte so dieses Gefühl, dass das so eine relativ, dass ich einfach.
Habe ich damals ja auch total gemerkt, als ich in New York war, und das ist ja nicht ganz so krass gewesen wie ein.
Genau, dass das so eine, ob das so eine Tageszeit verschobene Welle ist, die da durchgeht. Und dann habe ich angefangen, amerikanische Twitterer auch mehr zu folgen, weil ich, zum einen, weil ich in dem Land gelebt habe, aber auch dieses Gefühl halt, und dann halt, dass halt, wenn ihr gepennt habt, dann war da einfach Stille, dann ist da einfach nichts passiert in meinem Twitter. Und darum habe ich angefangen, mehr amerikanische Sachen zu folgen. Aber zu denen hatte ich gar keine persönliche Beziehung mehr. Das sind halt irgendwelche Leute, die halt in Politik und weiß der Teufel was irgendwie, die ich glaubte, die was zu sagen haben, aber zu denen ich null Bezug habe in irgendeiner Form. Und dann habe ich den dann, und dann wurde es mir irgendwann mal zu viel mit diesem ganzen Trump, und dann habe ich es halt eingestellt. Und das war dann relativ einfach, weil ich habe halt,
hat Twitter für dich getötet.
Ich habe diese Trump-Timeline gekillt. Also ich habe Trump selber nie gefolgt, aber eben diese ganzen Reaktionen
darüber.
Man muss
Trump nicht folgen, um Trump zu folgen.
Man muss Trump nicht folgen, um Trump zu folgen. Das stimmt. Und dann habe ich das angefangen, eben in meinen Feedreader so ein bisschen auszulagern. Und da habe ich es jetzt ausdiversifiziert. Also hab mehrere Feeds, also in meinem Feedreader kann ich halt mehrere Twitter-Listen, beliebig viele Twitter-Listen anlegen. Bis dahin war das immer eine für alles, was ich halt für relevant genug fand. Und jetzt habe ich das aufgeteilt in die Twitter-Liste, US-Politik und Development. Und Development, also Software-Development, enthält ganz wenig von ein paar wenigen Leuten, wo es mir wichtig ist. Die Twitter-Liste, da sind so Sachen wie du drin, und da ist jetzt auch dieses ganze Stachezeug durchgegangen und sowas. Und die US Politics, die markiere ich meistens nur noch ungelesen als gelesen.
Ja, ist auch irgendwie ein bisschen langweilig geworden.
Weil es ist halt, wenn man 3 Tage verpasst, hat man nichts verpasst. Und wozu? Wozu soll ich es mir dann noch geben?
Aber ich will nur mal ganz kurz auf diese Metabolismus-Analogie, weil das kommt mir gerade so vor, ob das wirklich sinnvoll ist. Ja? Du musst es sich so vorstellen. Ja? Also wenn du von außen drauf schaust, was so im Dickdarm abgeht, dann wirkt es einfach nur eklig und ekelhaft. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die einzelnen Zotten und Bakterien im Dickdarm selber halten das total
halten das
relevant, total. Was da abgeht, ja. Das ist total wichtig. Und ich glaube, so ein bisschen ist das so, wirklich so Twitter ist der Dickdarm des öffentlichen Diskurses.
Und irgendwoher muss die Scheiße herkommen.
Genau. Und ich liebe es eigentlich, ein Dickdarmbakterium zu sein, das Enzyme spaltet.
Hoffentlich macht das jemand.
Schon wieder ein geiles Enzym gespalten. Genau. Das Strache-Enzym. Ja. Ja.
Ach, das ist
Verdauung. Ist eine gute Analogie dafür.
Aber jetzt mit diesem ganzen wo ich jetzt ganz froh bin, dass mir mein Twitter-Account nichts mehr wert ist, und ich überlege, ob man...
Wir vermissen dich im Dickdarm, Max. Wir vermissen dich.
Es gibt ja Suicide by Cop.
Okay.
Und ich frage mich jetzt, ob es inzwischen nicht Twitter-Account-Deletion bei Twitter gibt. Nämlich, indem man einmal einen Witz über die Wahl macht und dann...
Stimmt, oh, diese Geschichte. Oh,
hofft, ja. Dass irgendein AfD-Troll einen meldet und Twitter darum mit null Sympathie und null Empathie einfach dir den Account dicht macht ohne weitere Fragen, und du dann einfach eine gute Ausrede hast, warum man den Twitter-Account jetzt dicht gemacht hat, und das war auch wahr.
Das ist mir auch echt ein Rätsel, was da abgeht, also weil der Punkt ist natürlich, da gibt es ja gar keine Richtlinie und gar kein Gesetz für. Es wurde kolportiert, dass irgendwie Twitter Druck bekommen hat von der EU-Kommission, gegen Wahlmanipulation vorzugehen. Eventuell gab es da halt sozusagen Hinterzimmer, also ich interpretiere das so, dass es da Hinterzimmerabsprachen gab, ne? Ja. Dass halt irgendwie die EU Twitter den Zeigefinger in die Brust gedrückt hat und gesagt hat, die Russen werden hier das ganze Desinformationskampagne machen, bla bla bla. Ihr müsst da jetzt irgendwie, ihr seid die erste Linie der Defense und wenn ihr da hier nicht sofort etc. macht, dann machen wir Gesetze, die euch irgendwie entsprechend noch schlimmer treffen oder keine Ahnung was irgendwie. Jedenfalls irgendwie sowas muss da passiert sein, dass die jetzt irgendwie da so radikal gegen angebliche Desinformationen vorgehen.
Also für alle, die nicht so oft auf Twitter sind, es werden im Augenblick gerade für Manipulation des Wahlausgangs werden massenhaft Sachen gesperrt.
Ja,
Account,
und zwar absurd.
Tweets von
absurd.
Irgendwelchen 2016, wo jemand
Rechtsanwalt Stadler, also Rechtsanwalt, ne, der dann halt irgendwann mal getwittert hatte, so, liebe AfD-Wähler, ihr wisst, ne, irgendwie zur Wahl immer schön unterschreiben, den Wahlzettel, so, ja, also es war halt so ein Witz, ja, irgendwie, den er, glaube ich, vor 5 Jahren oder was irgendwann mal getwittert hat, und
ein Witz, auch schon
deswegen
gut,
wurde,
ne?
Und deswegen wurde er jetzt gesperrt. Das ist echt absurd.
Also irgendjemand hat da offensichtlich diese alten Tweets ausgebuddelt, hat die dann gemeldet und tatsächlich Twitter hat nichts Besseres zu tun, als diese Accounts dann zu sperren. Die einzige positive Interpretation, die mir einfällt zu dem Thema für Twitter, ist halt, dass Twitter beschlossen hat, dass sie eben wegen dieser ganzen Diskussion oder halt, ob sie den Finger auf die Brust gekriegt haben, dass sie halt das Ganze so ins Absurde treiben, dass sie damit zeigen wollen, also dass sie quasi dieses ganze System trollen, indem sie es ad absurdum führen. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist.
Sie haben einfach nicht genug Geld investiert in Moderation, in kompetente Moderation, wie das halt immer so ist. Ne? Du versuchst halt irgendwie sowas umzusetzen und dabei möglichst wenig Geld auszugeben. Das Problem ist halt immer noch mit menschlicher Arbeit, dass sie nicht gut skaliert in dem Sinne. Ne? Und deswegen holst du dir halt ein paar Dullis, irgendwie Leute, die vielleicht nicht mal richtig gut Deutsch sprechen irgendwie und lässt sie dann plötzlich irgendwie Tweets moderieren. Und dann kommt da jetzt halt so ein Quatschraum. Ich meine, sogar die jüdische Allgemeine wurde gesperrt,
ja,
wegen irgendwelchen Anti-AfD-Geschichten. Es ist echt total absurd. Ja.
Ja, das ist wirklich, das nimmt absurde. Aber das ist, wir hatten ja vor relativ kurzer Zeit die Diskussion darüber, ob WhatsApp-Streams oder sowas zensiert werden sollen, also gefiltert werden sollen und so. Und das ist für mich jetzt ein weiteres Argument, warum ich finde.
Ja, aber das würde ich nicht sagen. Also, weil ich finde, es gibt.
Man kann es gut machen, aber man kann es auch scheiße machen. Und Twitter hat sich gerade dazu entschlossen, das scheiße zu machen. Und dann kann man halt auch nichts tun.
Genau, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der allgemeinen, der Frage, ob man Moderation will oder nicht. Und der Frage von schlechter Moderation. Und ich glaube, schlechte Moderation ist kein Argument dafür, zu sagen, Moderation an sich ist doof. Weil Moderation, also.
Nee, ich sag nicht, dass Moderation, ich frage mich, ob es einen besseren Moderator gibt. Ich finde es ja sehr lustig, dass in Berlin gab es ja vor kurzem eine Demo gegen steigende Mieten und dafür, dass der Berliner Senat quasi eine Wohnungsbaugesellschaft verstaatlichen sollte. Und ich fand die Deutsche Wohnen. Und ich fand es ja auf eine gewisse Art dann doch wieder lustig, dass die Leute, die dafür demonstriert haben, dass der Staat eine Wohnungsbaugesellschaft verstaatlicht, dafür von Staatsangestellten, nämlich der Polizei, verprügelt worden sind. Weil da kam es ja zu also ich fand es nicht lustig, dass Leute verprügelt worden sind, aber es kam ja zu Ausschreitungen. Ich finde es irgendwie eine gewisse Ironie, weil offensichtlich ist auch der Staat nicht immer in der Lage, in eurem Interesse zu handeln oder wird es wahrscheinlich im Zweifelsfall auch nicht tun. Dass das Potenzial dazu besteht, auch bei einem Staatsbetrieb wie der Deutschen Wohnen. Also insofern, ich sage nicht, dass der Staat der bessere Moderator wäre als die Privatfirma Twitter, weil zumindest nicht alle Staaten. Aber irgendwie ich.
Ja, man muss halt immer ambivalent sehen. Ich meine, eine Institution ist erstmal so gut wie eine Institution ist. Und also ich kann weder diese totale atheistische Idee davon, wir müssen alle Dinge politische Legitimation unterziehen, nachvollziehen, die halt immer oft gemacht wird, irgendwie so zu sagen, so, ja, wie Twitter darf nichts moderieren, weil die haben keine demokratische Legitimation, juristische Legitimation, irgendwelche Dinge zu entscheiden. Ich sag mal so, Nazi-Deutschland war auch ein Staat, ja?
Klar.
So. Und bevor es die Demokratie gab, waren die meisten Staaten absolutistisch drauf. Und es ist und selbst Demokratien können widerliche Dinge tun und widerliche Dinge beschließen und schlechte Entscheidungen treffen.
Und tun es jeden Tag.
Und tun es jeden Tag. Also ich bin, mir fällt es wirklich schwierig irgendwie. Natürlich bin ich für die Demokratie, aber nicht, weil ich finde, dass Demokratie immer die immer richtig liegt oder Demokratie immer richtig gut ist, sondern weil ich daran glaube, dass es wichtig ist, Macht einzuhegen und in Prozesse festzusetzen und ihnen Checks and Balances gegenüberzustellen und solche Sachen. Also, aber dieses emphatische, Demokratie hat immer Recht oder trifft immer die besten Entscheidungen. Das ist halt einfach Bullshit.
Nee, das ist auch gar kein Fall.
Deswegen, nur weil ein privates Unternehmen irgendwelche Entscheidungen trifft, heißt es nicht automatisch, dass es schlechter ist. Ja, man kann darüber reden, welche, sag ich mal, negativen Implikationen sich daraus ergeben und welche langfristigen Schwierigkeiten man daran hat. Aber ich bin erstmal nicht grundsätzlich dagegen, dass ein Unternehmen irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Im Zweifelsfall kann es das besser treffen als ein Staat, selbst als ein demokratischer Staat. Ja, sogar. Aber
zumindest kann es sich schneller anpassen, wenn es. Aber ich habe ich habe jetzt gerade bei dieser
Sache. Man muss immer fragen, wessen Interessen sind wie in welchen Incentives ausgedrückt, so, ja. Und zum Beispiel kann halt auch ein Unternehmen wie Twitter oder so, natürlich haben die auch ein Incentive in der öffentlichen Debatte, in dem öffentlichen Ansehen von im öffentlichen Diskurs. Und sie können sich nicht alles erlauben, nur das Geld geben, Geldwillens und so weiter und so fort. Geld ist nicht das einzige Incentive, selbst für Unternehmen. Und
sondern dass man auch langfristig Geld verdienen will, ist der zweite Incentive.
Ja, so ganz, ich würde es noch nicht mal so zynisch sagen, sondern am Ende des Tages sind das auch Menschen, die nicht damit leben können, irgendwie, keine Ahnung, als die Bösewichte der Welt zu gelten. Ich glaube, auch ein Mark Zuckerberg will sich in Spiegel schauen und hat damit ein Problem, dass alle ihn scheiße finden.
Nee, das bezweifle ich auch. Ich finde es auch gar nicht, ich finde so dieses, dass ein Unternehmen Geld verdienen will und in allererster Linie Geld verdienen will, ich finde das gar nicht so unbedingt so zynisch, sondern das ist die Aufgabe eines Unternehmens. Das ist,
ja, klar.
Das ist per Definition. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun und ich finde auch, zu argumentieren, Twitter will auch morgen noch Geld verdienen und darf sich darum mit seinen heutigen Kunden nicht total oder seinen heutigen Produkten, wie auch immer man es jetzt definieren will, total verscherzen, finde ich auch absolut, finde ich einen absolut legitimen Standpunkt. Und ich sage jetzt nicht, dass Twitter jetzt vielleicht nicht, dass denen alles egal ist oder sowas, aber was ich schon glaube, ist, dass Twitter zumindest keine hohe Priorität in Twitter-Headquarter in San Francisco hat. Und dass das halt irgendwo unter ferner liefen, hier Twitter, Europa, die haben da irgendwelche Wahlen, okay, ja, meinetwegen, läuft. Und das dann halt noch mit dem dazukommt, das darf halt nicht so wahnsinnig viel kosten.
Genau. Also es gibt halt Incentives und es gibt halt Kostenstrukturen und die Incentives müssen halt irgendwie Kostenstrukturen irgendwie auch matchen. Ne? Also klar will Twitter irgendwie gut dastehen in der öffentlichen Debatte, aber es ist ihnen so und so viel wichtig und es kostet so und so viel Geld halt eine gute Moderation zu organisieren. Also ne, es ist halt irgendwie.
Sofern es überhaupt möglich ist. Also ich frage mich, ob man eine weniger schlechte könnte man ohne Frage organisieren, aber eine wie gute Moderation man organisieren kann.
Gerade bei
egal
solchen
für Geld.
Gerade bei solchen Fragen wie Wahlmanipulation. Was ist Wahlmanipulation und was ist Satire? sorry, aber ich meine, wer soll das entscheiden? Das ist halt wirklich selbst für mich manchmal nicht entscheidbar, ja, irgendwie. Und ich meine, welche, sag ich mal, formalisierbaren Kriterien soll man da irgendwie, also das Gute an gute Satire ist ja gar nicht nach formalisierbaren Kriterien von Fake News unterscheidbar, ja.
Du könntest da 10 Philosophieprofessoren 5 Jahre an einen Tweet ransetzen und sie würden zu keinem abschließenden Ergebnis kommen,
ja,
hoher Wahrscheinlichkeit.
Genau, und das ist halt irgendwie, das ist vom ganzen Ansatz her ist das halt einfach Bullshit so. Also ich bin dafür, irgendwie, keine Ahnung, ne, irgendwie menschenverachtenden Hass-Content und Gewaltandrohung und solche Sachen, die soll man irgendwie sanktionieren. Da bin ich total dafür so. Und ich glaube, das muss man auch tun. Sonst kann man, sonst wird halt aus so einer Community schnell so ein Chesspool, ne? Mhm. Aber sobald es darum geht, irgendwie um Wahrhaftigkeit von Informationen, ja, sei es irgendwie diese ganze Fake News Geschichte, sei es die ganze Wahlmanipulationsgeschichte, da kann man nicht vernünftig moderieren, ja, weil man dann plötzlich anfangen müsste, über Wahrheit zu entscheiden. Was ist Wahrheit? Ja. Beziehungsweise was ist nicht nur Wahrheit, sondern was ist sozusagen ironisch verdrehte Wahrheit und was ist irgendwie mit Absicht manipulativ verdrehte Wahrheit? Und dann kommt man in Teufelsküche. Also das ist halt.
Und dann ist ja tatsächlich so, dass was lange Zeit als Wahrheit galt, sich im Nachhinein oftmals als einfach nur vorherrschende Meinung erwiesen hat. Und die will man ja eigentlich idealerweise auch nicht unterdrücken. Das ist tatsächlich. Aber irgendwie muss man ja, wie kommt man, also das ist die Frage, die ich mir stelle, so diese Unwahrheiten oder diese Verschwörungstheorien, diese ganzen Geschichten, was jetzt so auf Twitter sich rumtreibt, das ist ja auch kein wirklich neues Phänomen. Das hat es ja in irgendeiner Form schon immer gegeben, dass irgendwelche Leute bizarre Geschichten, was ich so im Freundes- und Familienkreis so, wo ich drüber nachdenke, was ich früher auch an Sachen geglaubt habe, ich so, nee, das war doch garantiert irgendwie eine Bullshit-Geschichte.
Also Weihnachtsmann und so, ne?
Was? Weihnachtsmann? Was mit Weihnachtsmann? Ist das? Ist er krank?
Nein. Weihnachtsmann, der geht es gut. Oh, der kommt auf jeden Fall im Dezember wieder, Max. Keine Sorge.
Nee, ich weiß, was weiß ich was. Meine Mutter hat irgendwann mal so eine Geschichte erzählt, dass es Ultraschallwaschmaschinen gäbe, wo man einfach nur irgendeinen Stock muss man einfach nur in die Badewanne schmeißen und die Wäsche dazu und dann wird die innerhalb von Minuten sauber und dann, aber da steckt ja nur die Chemieindustrie dahinter, dass die Waschmaschinen, die Waschmittelhersteller haben die Patente dafür gekauft und die sind total geheim, darum hat niemand die Patente jemals gesehen. Wo ich heute weiß, Patente, die Definition eines Patents ist es, dass es öffentlich ist. Also es wäre das Leichteste, du kannst ein Patent nicht verschließen. Dann ist es kein Patent mehr. Und solche Geschichten. Oder mein Physiklehrer hat mal über den Wankelmotor irgendwelche abstrusen Geschichten erzählt, dass das ja auch ein Komplott der Autoindustrie wäre, den Wankelmotor geheim zu halten. Der Wankelmotor war so ein alternativer Motor, der auch mit Benzin funktioniert hat, aber halt keine Zylinder hatte, sondern was anderes. Und der einfach nie sonderlich gut war. Und
ich weiß auch mal nicht so genau, was jetzt so echt ist und was nicht. Ich habe mal zum Beispiel so, es gibt diese ist, glaube ich, keine Verschwörungstheorie, jedenfalls nicht offiziell.
Guck mal im offiziellen Verschwörungstheorie-Register.
Genau, also das halt die Glühbirne, ne? Irgendwie, das halt relativ frühzeitig schon irgendwie in Anfang der 20. Jahrhunderts Glühbirnen erfunden wurden, deren Draht halt ewig hält, ja. Und dass die Glühbirnenindustrie das halt aber verhindert hat, dass da jemals diesen Patent drauf gemacht werden konnte. Und deswegen wir bis heute sozusagen immer nur Glühbirnen haben, die halt irgendwie durchbrennen, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, weil.
Aber zum Beispiel haben wir LED-Lampen.
Genau, mittlerweile haben wir LED-Lampen, aber aber irgendwie damals irgendwie also so ein Industriekomplettplot war. Ich zweifle nicht daran, dass es halt irgendwie diese Bemühungen gab, aber ich zum Beispiel weiß nicht, ob es nicht vielleicht nochmal irgendwie andere technische Komplikationen gab mit irgendwie diesen Lampen. Weil ich kann mir nicht, ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass halt sozusagen eine Industrie so mächtig ist, halt weltweit die eine Innovation zu blockieren, die wahnsinnig viel Geld sparen würde für unglaubliche Menschen. Ich weiß es nicht. Also
ich frage mich, ob es nicht in bestimmten Bereichen, also es gibt ja so Modelle, wo es offensichtlich einfach funktioniert. Wo zum Beispiel, was weiß ich was, Tintenstrahldrucker. Ist ja so dieses berühmte Phänomen, dass diese Tinte für Tintenstrahldrucker einfach unfassbar teuer ist.
Eigentlich nicht, sondern
Patronen sind teuer. Ja, die Patronen sind sauteuer, die Tinte da drin ist nichts wert. Und das wird halt darüber finanziert, dass halt vorher der Tintenstrahldrucker so wahnsinnig subventioniert wird, dass er quasi nichts mehr kostet. So, das ist, also es gibt ja immer wieder solche Bereiche, wo so lokale Monopole auftreten. Ich habe neulich hier für unsere Küche habe ich so eine Kante da, die zwischen, eine Platte, wie heißt diese? Eine Küchenplatte habe ich angebracht und die ist halt an der Wand dran und dann habe ich da so eine schöne Abschlussleiste hinten dran gemacht und dann bin ich zu Obi gefahren und habe diese Abschlussleiste gekauft und dann kostet halt die Leiste selber irgendwie 10 Euro, was schon mal relativ viel Geld ist, aber meinetwegen. Und dann kosten also die kleinen Endstücke, die man da oben drauf braucht, ich glaube, die kosten das Stück 4 Euro oder sowas. Und das ist ein Artikel, der definitiv im 3 Cent kostet an der Produktion. Und das ist sowas, was man definitiv, diesen Preis könnte man problemlos unterbieten. Das könnte man absolut problemlos hinkriegen. Aber ja, offensichtlich, es gibt da diesen Hersteller. Obi hat nur diesen einen Hersteller im Sortiment. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Kickback-Zahlungen oder sowas. Und im Endeffekt ist es auch nicht das Geld wert, sich darüber Gedanken zu machen, weil wie oft kaufe ich solche Leisten? Wie oft mache ich das? Es hat jetzt einmal irgendwie 10 Euro gekostet, hätte es dann statt 10 Euro 3 Euro gekostet, dann hätte ich 7 Euro gespart, die ich so nicht mal bemerkt hätte. Also es ist, ich glaube, solche Monopole können durchaus existieren und sowas, aber also insofern will ich es auch nicht total ausschließen, dass es nicht für die, aber wahrscheinlich ist die Erklärung, also zum Beispiel Rasierklingen, höre ich immer wieder, dass man die ja quasi problemlos beliebig lange haltbar produzieren könnte und dass man nie wieder eine Rasierklinge austauschen müsste, aber dass halt die Rasierklingenindustrie dahinter steckt und das ist halt billig genug, dass es halt, dass selbst wenn jemand die ewig haltende Rasierklinge auf den Markt bringen würde, bis sich das rumgesprochen, also die Firma, die die ewig haltende Rasierklinge auf den Markt bringt, würde wahrscheinlich so schnell pleite gehen, weil sie einfach keinen langfristigen Kundenstream aufbauen kann, weil halt jeder kauft einmal den Rasierer, ist zufrieden, kauft nie wieder einen Rasierer und so schnell kann die Mundpropaganda gar nicht funktionieren, wie Gillette die Rasierer nachproduziert.
Das ist auch die Argumentation bei vielen, also gerade für so künstliche also künstlich schlechter gemachte Produkte, das gibt es ja, ne?
Ja,
also,
klar.
Also auch zum Beispiel im Alkoholmarkt gibt es tatsächlich sozusagen extra schlechten, billigen Fusel von Leuten, die einfach nur sozusagen so echt sozusagen einfach um so einen Subprime-Markt herzustellen, also so, wo man einfach so sozusagen so eine Preisdiversifizierung hinbekommt, wo eigentlich also die sie nehmen extra Kosten in Kauf, um Dinge schlechter zu machen, um sozusagen ein Produkt herzustellen, das billiger ist als das ihr eigentliches Produkt, um sozusagen eine Marktspanne abzudecken.
Na, im Softwarebereich also, ist das
manchmal denkt man sich auch, der Kapitalismus ist doch echt irgendwie das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, ne?
Das denke ich mir auch des Öfteren mal, aber im Softwarebereich ist das ja quasi 100% so. Du könntest ja jede Software sofort, Produktionskosten für das einzelne Stück sind ja null, die Verbreitungskosten. Im Gegenteil, die Firmen investieren sehr viel Geld, um die Verbreitung zu verhindern künstlich, damit die Sachen noch bezahlen musst. Ding.
Total, total. Und ich meine, nimm nur mal Twitter als Beispiel, also nochmal zurück auf Twitter,
ja.
Weil wenn wir irgendwie anschauen, was so Twitter am Anfang war, da war das ja eine super offene Plattform mit dieser sehr, sehr offenen API und im Endeffekt super usable. Klar, es hatte halt irgendwie seine Downtimes, das hatten wir auch schon, ne, so irgendwie. Aber im Endeffekt ist es gestartet als so ein total offene Infrastruktur, wo jeder sich mit seinen Apps und Kram ranschließen konnte, irgendwie Auswertungssachen ran tun konnte, irgendwie frei damit interagieren konnte, nach innen und nach außen. Und was wir halt gesehen haben über die Jahre, war halt eine sukzessive, immer krassere Schließung der Plattform, immer mehr Kontrolle, immer weniger. Der Dienst wurde eigentlich sozusagen immer schlechter, ja, also so ja. Von seiner technischen Infrastruktur. Und das muss man sich immer überlegen, weil ich habe das Gefühl, dass ich das schon häufiger sehe, dass halt tatsächlich Dienste oder Software insgesamt über die Zeit schlechter wird.
Ja.
Und ich glaube, das liegt daran, dass die ökonomischen Verwertungsnotwendigkeiten die Firmen dazu bringen, ihre Software zu verschlechtern.
Na, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es keine Incentives gibt, die Software zu verbessern. Und das kann aus verschiedenen Gründen sein. Also das ist halt, Twitter hat keinen Konkurrenten.
Mhm.
Und dann kann man sagen, dass Mastodon irgendwie ein Konkurrent von Twitter ist, aber es ist nicht so, dass ich zu Mastodon gehen kann und da die gleichen Inhalte lesen kann. Sondern die Inhalte, die Twitter hat, sind halt exklusiv auf Twitter. Und du gehst nicht auf Twitter wegen der geilen Software, sondern wegen der Inhalte. Und das ist auch das, und darum ist die Software eigentlich kein Incentive, das zu nutzen, sondern für mich ist es halt, ja, ich nutze halt Tweetbot noch, solange es noch geht, und weil ich die Twitter-Software selber eigentlich, so schlecht ist sie gar nicht, aber eigentlich nicht sonderlich mag. Und so ähnlich ist das auch, und ich habe neulich mal ein Video gesehen, da ging es um so Videodienste, die jetzt gerade alle, die am Anfang…
Also Streaming oder was?
So Streaming-Dienste, ja. Genau. Die Netflix, Amazon Prime und so weiter und so fort, die halt… sich nicht darüber dadurch von der Konkurrenz abheben, weil sie besonders tolle Softwarefunktionen haben, so Downloads ermöglichen, weiß der Teufel was, sondern einfach dadurch, dass sie bestimmten Content haben. Und jetzt kann sich Netflix überlegen, investieren wir 1 Euro in die Verbesserung unserer Software oder verbessern wir ihn in Verbesserungs-, damit wir noch ein exklusiveres Angebot haben? Und die Antwort wird in sehr, sehr vielen Fällen einfach heißen, Verbesserung des Angebotes. Weil das ist das Einzige, was im Endeffekt was hilft.
Ja, ja. Und ich meine, bei Twitter war es noch ein bisschen anders, weil diese, sag ich mal, Einschränkung der API halt für sie überhaupt die Herstellung eines Geschäftsmodells bedeutete. Ne?
Das ist doch nochmal on top, genau.
Ja, genau. Also du kannst halt nur zum Beispiel ein Gewerbegeschäftsmodell, für das sie sich am Ende ja entschieden haben, obwohl sie halt verschiedene andere Sachen considered haben. Also du kannst halt eigentlich nur ein Werbegeschäftsmodell haben, wenn du wirklich kontrollierst, was die Leute sehen. Und wenn die Leute halt alle Third-Party-Clients haben, die über die API gehen, dann kann halt jeder Third-Party-Client kann halt irgendwie die Werbung rausfiltern.
Sie hätten einfach die Third-Party-Clients verpflichten können, die Werbung anzuzeigen. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Also warum? Aber
als in die Lizenzgebühren der API-Nutzung oder wie, ja, ne?
Na, du kannst halt, ja, genau. Du bist halt, kannst ja bestimmte Lizenz, du kannst ja auch nicht, darfst ja auch die Daten nicht beliebig abgreifen, darfst die APIs nur für bestimmte Sachen nutzen und so weiter und so fort. Das ist ja schon jetzt Teil einer, du unterschreibst einen Lizenzvertrag, dann ist halt Teil des Lizenzvertrags, ja, und dann musst du die Werbung anzeigen und darfst die Werbung nicht rausfiltern, Punkt, aus, Ende. Und dann, ich glaube, warum das bei Twitter so war, ist, dass sie eine API macht unfassbar viel Arbeit. Und zwar, also zum einen die API am Leben zu erhalten, aber nehmen wir mal an, du willst ein Produkt weiterentwickeln. Dann bin ich mir nicht sicher, was Twitter sich genau weiterentwickelt hat. Da ist, sagen wir mal, Twitter mit der offenen API damals ist ein ganz massiven Nachteil zum Beispiel Facebook gegenüber. Facebook kann halt in einer konzentrierten Aktion, können die sagen, okay, wir wollen, dass die Texte ab sofort, dass die Tweets alle rückwärts sind oder dass eben, keine Ahnung, die Verlängerung der Zeichenzahl. Das ist halt, wäre für eine Firma wie Facebook, wäre das okay, wir verlängern die Zeichenzahl. Irgendjemand muss die Datenbank umstellen, irgendjemand muss die Software umbauen, irgendjemand muss die Webseite umbauen. Rollen wir alles aus, drücken Button, rollt. So, wenn Twitter das Gleiche macht, dann müssen all diese Clients angepasst werden. Du hast die ganzen Rattenschwanz.
Aber das ist ja nicht dein Problem, weil du hast ja sozusagen dann immer den Vorteil mit deinem eigenen Client, den du anbietest, gegenüber den Wettbewerbern, dass du dann halt sozusagen die Änderung halt vorher schon irgendwie
Nein.
hast.
nehmen wir mal an, zum Beispiel, es ist sowas, es nutzen so viele den Third-Party-Client und du kannst nur 140 Zeichen-Tweets damit schreiben und niemand schreibt mehr als 140 Zeichen, weil dieser eine Client das nicht unterstützt, den aber alle nutzen und darum und den Leuten ist es wichtiger, diesen einen Client weiter zu nutzen, als die mehr als 140 Zeichen zu haben und dadurch kannst du ein Feature nicht mehr vernünftig ausrollen. Und es wird niemand nutzen, weil es halt, und du gibst die Kontrolle über deine Plattform teilweise ab.
Ja,
an jemand anders. Also ein Beispiel dafür ist, wenn Android verwendet Java für die Entwicklung und Oracle hat Google mehrfach verklagt, also Android dieses Telefonbetriebssystem und Java ist eine Sprache, die Sprache gehört Oracle. Google hat die Sprache nachprogrammiert und verwendet sie. Und jetzt ist aber Android Java so unfassbar wichtig geworden, dass wenn Google da ein Feature hinzufügen würde, was Oracle nicht hat, das würde als Bug bei Oracle gelten, sozusagen. Mhm. Und wenn du willst, ich glaube, diese Dienste wollen ihre Plattform nicht teilen. Und das will Twitter auch nicht. Und das ist der, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie diese Third-Party-Clients loswerden wollen. Weil sie wollen, du willst dein Schicksal. Das ist für mich immer das Wichtigste. Das ist ein anderes Beispiel. Ich glaube, also ich habe ein paar, also so beim letzten Quartalszahlen hat Apple, so hat Tim Cook Witze über Intel gemacht oder beziehungsweise so ein bisschen gegen Intel gestochen. Und es sind so ein paar Stories von Apple geleakt, dass Intel damals für das MacBook Air den Prozessor nicht rechtzeitig liefern konnte, sonst wäre das viel, viel schneller gewesen. Und ich glaube, wenn Apple noch irgendwas am Mac liegt, dann werden sie einen ARM-Mac bauen, also mit ARM-Prozessor. Und im Gegensatz zu einem Intel-Prozessor. Weil eine Firma wie Apple will alles, was ihnen wichtig ist, wollen sie voll unter Kontrolle haben. Und wenn ihnen der Mac noch irgendwas bedeutet, dann wollen sie den Mac so gut wie es geht unter Kontrolle haben. Und der Prozessor, dass man den selber baut und nicht von jemand anders bestellt, wo man dann auf...
Es wäre eh eine Schmach, als sie auf Intel gewechselt sind, ja.
Ich weiß nicht, ob es eine Schmach war, aber okay. Ja, also...
Ich glaube, so haben sie das schon empfunden.
So haben es zumindest viele Entwickler empfunden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich, Schmach, weiß ich nicht.
Wenn ja irgendwie lange Zeit, das wissen ja vielleicht wenige, hatten sie eben Motorola-Prozessoren, die eben nicht diese x86er-Dinger waren, diese...
Ja, danach hatten sie noch was anderes. Zuerst hatten sie Motorola-Prozessoren.
Ja.
Die 68000er-Serie. Und dann hatten sie Power-PC-Prozessoren. Das waren von Motorola, IBM und Apple gemeinsam entwickelte Prozessoren.
Ah, okay.
Und die haben dann jahrelang, die waren durchaus gute Prozessoren. Die Xbox 360 zum Beispiel hatte einen Power-PC-Prozessor drin. Weswegen die ersten Xbox 360-Entwicklersysteme waren alle Apple Macintosh-Systeme. Also Power-Macs. Weil halt, das war quasi der gleiche Prozessor. Und das war zu einem Zeitpunkt, als ich glaube, genau, die Nintendo-Konsole, Sony und IBM und Microsoft hatten Power-PC-Prozessoren in ihren Konsolen drin stecken. Was darauf hindeutet, dass es eigentlich eine ziemlich gute Plattform ist, wenn sich drei Firmen, die freie Wahl haben, welchen Prozessor nehmen, alle drei für diesen einen Prozessortyp entscheiden. Aber er hat halt auf Dauer... Der Intel-Markt war viel größer, Apple-Markt war winzig klein, niemand hat die Entwicklung in Power-PC-Prozessoren investiert.
Das ist irgendwie, ich habe jetzt am Wochenende wieder ein Seminar gehabt,
ja.
Da habe ich über digitalen Kapitalismus geredet und jedenfalls, was ich da halt gemacht habe, war halt ziemlich viel von diesen verschiedenen Plattform-Wars auch sozusagen zu analysieren. Unter anderem zum Beispiel diese ganze Entwicklung des Personal Computers und die Geschichte von Microsoft, die ja auch ganz spannend ist, ne? Mhm. Also Microsoft, die zuerst eigentlich für IBM so eine Basic-Variante gebaut haben und dann diesen Auftrag bekommen haben, halt ein Betriebssystem für den IBM PC zu bauen, der sozusagen eigentlich entwickelt worden ist als ein Gegenspieler zum Apple II. Ne? Mhm. Und Microsoft baut dann halt irgendwie dieses Betriebssystem DOS, ne? Irgendwie damals irgendwie PC-DOS genannt, was dann Microsoft, was dann IBM sozusagen auf jeden PC vorinstalliert und dann sozusagen jeder PC, den sie verkaufen, und das war ein großer Erfolg damals irgendwie für die damalige Zeit, wie viele PCs sie verkauft haben, also da müssen sie halt so Lizenzgebühren an Microsoft bezahlen und damit verdienen sie erstmal richtig viel Geld. Und dann profitiert aber Microsoft vor allem aus der Tatsache, dass dann verschiedene Firmen, ich glaube insgesamt drei, ja, irgendwie in einem Cleanbox, in einem Cleanroom-Verfahren den BIOS von IBM nachprogrammieren, mhm, ja, und sozusagen deren gesamten Schnittstellen für Hardware sozusagen nachprogrammieren, was dann sozusagen dazu führt, dass halt unter anderem Compaq und ein paar andere Firmen halt IBM-kompatible PCs rausbringen.
Das heißt also plötzlich, und es einfach billiger ist, das Betriebssystem von Microsoft zu lizenzieren, als es nachzubauen.
Genau. Und das heißt mit anderen Worten, plötzlich wird diese Plattform von IBM sozusagen zu so einer allgemeinen Plattform,
mhm,
was dann übrigens auch den Siegeszug des x86-Prozessors sozusagen einleitet, auf der unteren Ebene und auf der oberen Ebene eben den Siegeszug von Microsoft, weil plötzlich sozusagen alle Leute, die irgendwie IBM-kompatible CC-PCs haben, dann sich für $40 nochmal irgendwie die MS-DOS als Betriebssystem besorgen.
Beziehungsweise das bei jedem vernünftigen IBM-PC oder wahrscheinlich auch sogar dabei ist dann.
IBM-kompatiblen.
Genau, IBM-kompatiblen, genau, PC, genau.
Teilweise dann auch mitverkauft wird gleich. Und das heißt also mit anderen Worten, das ist die gesamte Erfolgsgeschichte von Microsoft. Und sogar das DOS haben sie ja nicht selbst entwickelt, sondern haben sie eigentlich eingekauft und dann noch ein bisschen angepasst und dann halt eben als MS-DOS dann halt weiterverkauft. Und das kann man aber dann auch wiederum sozusagen auf diesen Browser Wars kann man das auch wieder dann sehr, sehr schön betrachten, weil dann irgendwie irgendwie Ende der 80er, Anfang 90er dann halt irgendwie mit dem Web, das dann aufkommt, vor allem in den 90ern, und dann halt dieses Internet Explorer versus Netscape, dann irgendwie das Paradigma wird, Microsoft diesen Krieg eigentlich gewinnt, dann Marc Andreessen mit seinem Netscape dann eigentlich pleite geht. Aber was macht er dann? Er open source die Software. Daraus wird dann die Mozilla Foundation, die dann halt den Firefox rausbringt. Und plötzlich sozusagen hast du diesen Open Source Browser, der plötzlich dann Microsoft tatsächlich gefährlich wird. Dann kommt Chromium, beziehungsweise interessanterweise, was dann passiert ist halt, dass plötzlich die Linux-Community einen eigenen Browser schreibt, ja, KHTML.
Das war nicht Linux-Community, das war KDE.
KDE, genau.
Also nur einer von mehreren Desktops für Linux.
Genau.
Hatte eine
KHTML genau. Programmieren sie, woraus dann Apple dann WebKit macht.
Genau.
Und WebKit wird dann irgendwie
basiert
Grundlage
heute Safari.
Dann, genau, wird dann der Safari und darauf dann wiederum Chromium, also Google basiert darauf dann wieder im Chromium, sozusagen seine
genau.
Open-Source-Variante des Chromes, worauf dann halt wiederum der Chrome passiert. Und jetzt bist du sozusagen an dem Punkt, wo Microsoft seine eigene Web-Engine aufgibt und auf Chromium-Basis eine neue macht.
Das heißt, genau.
Mit anderen Worten, du bist jetzt sozusagen bei 100% Open Source in der gesamten, im gesamten Webmarkt.
In dem Teil, der nicht relevant ist. Das ist halt immer das Lustige dabei. Das ist ja auch bei dieser ganzen, bei diesem Artificial Intelligence, also KI-Zeug und beziehungsweise Machine Learning. Das hört man immer wieder so. Die ganze Software im Machine Learning-Bereich ist Open Source. Das Einzige, was nicht Open Source ist das, was wirklich wichtig ist, nämlich die ganzen Daten, die du brauchst, um diese ganzen Modelle dann
genau,
zu bauen.
Genau.
Und so ähnlich ist das jetzt auch bei darin sind sie halt alle gut. Du machst die Teile, die dir egal sind, machst du Open Source. Weil dann kannst du profitieren, dann kannst du das austauschen. Ich meine, Teile des macOS-Betriebssystems sind also der ganze Layer unten drunter. Darwin ist ja nach wie vor ein Open-Source-Betriebssystem. Aber halt alle relevanten Teile sind halt Closed Source. Und so ähnlich ist es inzwischen bei Android, ist es ja genauso. Die ganzen unteren hat man jetzt ja wieder, Huawei hat ja jetzt, kriegt ja jetzt keine Android-Lizenzen mehr.
Huawei. Oh Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Huawei.
Okay. Was, ja? Wir müssen an unserem Chinesisch arbeiten. Ja, aber Android ist doch Open Source. Ja, im Prinzip schon, aber halt die Teile, die wirklich relevant sind, sind.
Ja, also spezielle Apps eigentlich, ne? Also so die ganze Google Suite.
Der Zugriff zum Google-Ökosystem ist halt nicht, und das ist in erster Linie Google Play Store. Ich glaube, der Rest ist relativ wurscht. Na, Google Maps ist wahrscheinlich noch so wichtig. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie viel am Kalender hängt oder sowas. Aber das ist halt so, und dafür den Zugriff. Und da gibt es halt auch eine Bibliothek, diese Google Play Services Bibliothek, die halt irgendwann mal eingeführt worden ist, um Geräte noch zu aktualisieren, die eigentlich schon nicht mehr aktualisiert wurden. Aber ups, die ist zufälligerweise auch Closed Source und niemand kann sie man müsste sie nachbauen und
du willst mal den Hebel behalten.
Du willst
ne?
mal den Hebel genau, behalten.
Ja, ja,
und und ich finde es gerade lustig, weil wo du Microsoft sagst, Microsoft hat jetzt diesen Edge-Browser entwickelt, der jetzt auf Chromium-Basis basiert und der jetzt halt, sie kriegen halt mit, dass sie ins Hintertreffen geraten. Und ich finde das so irre, wie halt, wie sich so komplett so die Marktbalance zwischen Apple und Microsoft verschoben hat. Vor 10, 15 Jahren war Apple der totale Underdog und Microsoft war King of the World und nichts konnte Microsoft gefährlich werden. Und ich habe mir jetzt die letzte Microsoft-Bild-Konferenz, also die interne Konferenz von Microsoft war vor ein paar Wochen. Und es ist so krass, was die gerade in die Hand nehmen, um diese Developer-Community wiederzukriegen.
Die sind super krass Open Source gegangen, ne?
Die haben GitHub gekauft, die schreiben, ab Ende des Jahres wird jede Windows 10-Version mit einem Linux ausgeliefert.
Ja, krass.
Linux wird Teil von Windows.
Ja.
Weil also einer der Vorteile, den Apple hat mit dem Mac, ist durch Zufall, dass er halt ziemlich nah an dem Linux-System dran ist. Das sind halt beides Unix-artige Betriebssysteme. Und wenn du ein Webentwickler bist, dann willst du nach Möglichkeit ein Unix-artiges Betriebssystem haben, weil halt das wahrscheinlich auch auf deinen Server oder mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auf deinen Servern läuft. Und
ich weiß noch damals, als ich angefangen habe zu entwickeln, also Webentwicklung habe ich ja damals auch gemacht, da habe ich halt auch Windows gehabt und da war es dann halt immer ganz normal, dass ich halt auf einer VM halt irgendwie ein Debian hatte, irgendwie, genau. Mit dem ich dann halt so meinen Webstack hatte, ne? Irgendwie Apache, bla bla bla. Und als ich dann zu Mac gewechselt habe, habe ich halt gemerkt, okay, ich brauche gar keine VM mehr, weil ich kann mir einfach ein Apache hier drauf installieren und ich kann einfach irgendwie sozusagen die ganze Open Source Quatsch kann ich hier irgendwie auf meinem normalen nativen Stack sozusagen
genau
haben,
ja. ist nah genau. genug dran an dem ja, Linux System genau. Und ja, super, und ich spare massiv Ressourcen und das ist halt was und du kriegst halt SSH und Ruby und diese ganze Scheiße halt alles einfach frei Haus mit.
Ist leicht ein bisschen anders irgendwie, man muss halt man hat irgendwie man muss halt irgendwie teilweise ein bisschen andere Software nehmen, aber es ist nah genug dran, ja.
Genau. Und jetzt ist es halt so, dass Apple diese ganzen Ruby-Systeme schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert hat und dass das alles vor sich hin gammelt und eigentlich schon total veraltet ist. Und Microsoft hat halt aus diesem, die haben halt irgendwann mal, haben die einen Linux-Emulator quasi, oder ein Linux, es ist kein Emulator, ist jetzt, ist ein Linux-Subsystem for Windows, heißt es. Also, dass Linux-Befehle in native Windows-Befehle übersetzt werden. Das haben sie, ich habe mir mal sagen lassen, angefangen damit, weil sie halt ihre Windows-Telefone hatten und die hat halt niemand genutzt, weil es dafür keine Apps gab und sie wollten halt gerne Apps haben und darum haben sie halt einen Android-Emulationsstack geschrieben und weil halt Android auf Linux basiert, haben sie quasi einen Linux-Stack für Windows geschrieben und dann haben sie dieses Windows-Telefon-Betriebssystem haben sie irgendwann eingestellt und haben dann dieses Windows-Subsystem for Linux dann nochmal für Windows 10 für einen Desktop rausgebracht, sodass man Linux-Apps auf Windows 10 laufen lassen kann. Und das war langsam und aber eigentlich schon ganz cool. Und jetzt haben sie halt nochmal, haben sie gesagt, okay, wir gehen, das war der falsche Ansatz, wir bauen halt ein richtiges Linux in Windows ein. Nur um diese Entwickler zufriedenzustellen. Sie bauen diesen Edge-Browser, was Open-Source-Software ist. Ich bin ja totaler Fan von VS Code, habe ich die ja schon, habe ich ja auch benutzt, natürlich, um dieses Tool zu entwickeln, Visual Studio Code. Meiner Meinung nach der beste.
Hab's mir installiert.
Beste Texteditor für so Source Code editieren und so weiter. Ich liebe ihn wirklich. Das ist, ich habe in meinem Leben noch niemals eine emotionale Beziehung zu einem Texteditor gehabt. Ich weiß, es gibt viele wie Emacs und VI und Leute, die da drauf stehen. Mir war es immer wurscht.
Du hast mir damals schon immer irgendwie von verschiedenen Texteditoren vorgeschwärmt.
Sublime? Ja, okay, wahrscheinlich schon.
Sublime und vorher irgendwie, glaube ich, TextEdit oder sowas irgendwie.
BBEdit wahrscheinlich.
BBEdit, ja, auch, ja.
TextEdit?
Also ich habe schon diverse Erektionen bei dir gesehen zu gegenüber Texteditoren.
Okay, VS Code ist ein sehr, sehr guter Editor, mal wieder. und ist halt auch ein kompletter Open Source Editor, komplett basiert auf Electron, also so dieses, worauf dieser furchtbaren Idee, dass man native Apps in JavaScript bauen könnte und dass das dann irgendwas taugen könnte. Und wenn immer irgendjemand kommt und mir sagt, ja, alle Electron Apps sind scheiße, dann sage ich, VS Code ist geil. Das ist, der dürfte nicht existieren, dieser Editor, weil der ist von Microsoft auf einer Plattform, die langsam ist, mit der man keine geilen Apps bauen kann, und es ist ein geiler Editor. Die haben GitHub gekauft, also die geben sich und wirklich viel Mühe, um sich bei dieser Entwickler-Community einzuschleimen. Und
wie Steve Ballmer sagte,
Developers. Und vielleicht ist es das auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze jetzt gerade so ein bisschen wieder kippt.
Ich meine, der Punkt ist ja immer so, Betriebssysteme sind ein zweiseitiger Markt. Du hast halt irgendwie die User und du hast die Developer. Mhm. Ne? Und das sind diese zwei Seiten des Marktes. Und je mehr Developer du hast, desto attraktiver ist das Angebot für die User. Und je mehr User du hast, desto attraktiver ist das Angebot für die Developer.
Mhm.
Das ist sozusagen diese wechselseitige Netzwerkeffekte. Dann macht das natürlich Sinn, die Developer sind natürlich eine kleinere Gruppe mit sehr, sehr viel spezifischeren Bedürfnissen. Und dann macht es natürlich Sinn, als Firma zu sagen, okay, wir machen uns besonders attraktiv für die Developer, weil wenn wir uns attraktiv machen für die Developer, dann bauen die tolle Software. Und das macht dann wiederum unsere Plattform wieder attraktiv für die User. Die User sind relativ schwierig zu adressieren, weil sie halt nicht so wahnsinnig spezifische Bedürfnisse haben. Die wollen einfach nur coole Software haben.
Aber in erster Linie wollen sie billige Geräte haben.
Die wollen billige Geräte und wollen coole Software.
Mhm.
Und deswegen ist es, glaube ich, interessanter für eine Plattform immer die Developer zu adressieren, zu sagen, okay, kommt zu unserer Plattform und baut geile Software, weil bei uns, ja.
Aber in dem Fall adressieren sie die Webentwickler, die eigentlich in diesem Spiel fast schon sowas wie User sind, weil die entwickeln erstmal keine nativen Apps, sondern die entwickeln halt Websoftware, die dann auf irgendeinem Webserver läuft, der eigentlich wieder Microsoft total egal sein könnte. Aber wahrscheinlich ist es zum einen, um ihre ganzen Azure-Services und weiß der Teufel was zu verkaufen vielleicht, aber wahrscheinlich ist auch die Hoffnung, dass, ja, wenn die dann Web-Developer sind, vielleicht werden sie ja irgendwann Native-Developers, die dann halt Apps bauen für unsere Plattform, für die wir dann wieder eine schöne JavaScript-Plattform anbieten, damit sie das dann wieder besonders gut auf unserem System machen könnten. Und das ist ein bisschen, geht das wieder in die Richtung, wo wir vorhin angefangen haben, als du willst deine Plattform own. Apple will hoffentlich, wenn ihnen irgendwas am Mac liegt, dann wollen sie den Mac own und dann wollen sie nicht von Intel abhängig sein. Und darum ist scheißegal, ob der ARM ein besserer Prozessor ist oder nicht, objektiv gesehen, aber Apple will diese Plattform own und darum müssen sie auch den Prozessor own und darum müssen sie den eigenen Prozessor bauen. Und darum glaube ich, wenn Apple irgendwas am Mac liegt, dann bauen sie einen ARM-Mac. Und Twitter will seine Plattform own. Und das geht natürlich immer nur so weit, dafür musst du sie schließen. Und dieses Schließen, das kostet dich Sympathien da draußen.
Nicht nur Sympathien, das kosten dich auch Möglichkeiten einfach.
Opportunities, genau. Und vor allen Dingen du verlierst dadurch potenziell Kunden. Das kann halt gut sein, du kannst die Plattform schließen zu dem Zeitpunkt, wo die Kunden gerade nicht raus können und keine Wahl haben. Oder sie hauen dir ab. Und Microsoft ist jetzt gerade offensichtlich wieder in so einer Phase, in der sie glauben, sie öffnen ihre Plattform, eben Windows, das Kernstück ihrer Plattform, wird geöffnet für Linux-Apps, um Leute für ihr System zu werben. Und wenn sie damit Erfolg haben, dann werden sie die Plattform über kurz oder lang wieder schließen. Ich glaube, das ist wirklich ein fast unvermeidbarer Prozess. Und
ja, Max, das ist der Grund, warum wir den Kapitalismus abschaffen müssen. Weil der Kapitalismus macht tatsächlich gerade im digitalen Bereich macht er keinen Sinn. Er macht wirklich die Dinge schlechter. Wenn du, jetzt sag ich mal, abseits vom Kapitalismus, welche Incentives hättest du für Plattformen? Die wesentlichen Incentives für Plattformen sind Netzwerkeffekte. Das heißt, du willst möglichst viele Leute an dich binden, die auf deiner Plattform Dinge tun, sei es irgendwie Entwickler, die irgendwie geile Apps bauen oder sei es irgendwie User, die irgendwie dort geilen Content kreieren oder wie auch immer. Netzwerkeffekte sind völlig unabhängig vom Kapitalismus, das ist auch was viele Linke nicht verstehen, irgendwie, dass halt irgendwie trotzdem Plattformen wachsen wollen, auch wenn Kapitalismus abgeschafft ist oder so, ja. Netzwerkeffekte werden auch trotzdem bleiben, ne? Weil eine Plattform wird geiler, je mehr Leute daran teilnehmen.
Man könnte argumentieren, dass der Kapitalismus nur eine Ausdrucksform des Wachstums der Netzwerk, der Plattform ist, als also das Plattform, ja egal, ja.
Nein. Ja, ja, klar, also zumindest konvergieren dort Kapitalismus und Netzwerkeffekte. Ist auch egal, auf jeden Fall, Kapitalismus hin oder her, Netzwerkeffekte rules, ja. Und das Problem ist aber, dass Netzwerkeffekte cool sind für ein kapitalistisches System wie ein Unternehmen oder so, ja, solange sie es irgendwie wachsen und irgendwie da Marktanteile bekommen, ist das geil, ja. Das Problem ist halt, sobald sie anfangen wollen, das die Marktanteile in Form sozusagen in Geld umzuwandeln, müssen sie halt Zugang einschränken.
Mhm.
Du kannst keine Plattform haben, in der du nicht den Zugang einschränkst, wenn du Geld verdienen willst.
Weil irgendwas musst du verkaufen.
Du musst irgendwas verkaufen. Sei es die Aufmerksamkeit deiner Nutzer, sei es den Zugang zu Inhalten, sei es zu etc. Du musst irgendwo eine Schranke haben, damit du an dieser Schranke Geld nehmen kannst. Mhm. Ja? Und irgendjemand muss gegen eine Schranke laufen. Ja, und das heißt also mit anderen Worten, du musst halt ein System, das eigentlich perfekt für alle funktionieren, musst du halt aufhören. Du musst halt irgendwie sozusagen Friction einbauen in das System, dass halt plötzlich nicht mehr alles geil funktioniert, damit du halt sozusagen für die Leute, von denen du Geld haben möchtest, damit das System irgendwie geil funktioniert, halt Geld nehmen kannst. Und das heißt mit anderen Worten, der Kapitalismus kann in dem digitalen Bereich eigentlich nur Dinge schlechter machen. Hm. Weil du halt irgendwie für das Geschäftsmodell halt etwas, was für alle funktioniert, einschränken musst, damit du irgendwo Geld nehmen kannst. Und das ist halt, das kann man an dieser Geschichte von Twitter so wahnsinnig gut studieren, aber an allen anderen Plattformgeschichten auch sehr, sehr gut. Du musst eigentlich etwas, was für ohne Kosten für alle möglich wäre, musst du künstlich einschränken, damit du irgendwie Geld verdienen kannst.
Naja, aber ohne Kosten für alle. Ich meine, Twitter zahlt sehr viel für Server und Entwickler und für einen Haufen Leute und.
Also vergleichsweise kommen.
Ich weiß nicht, wie hoch die operativen Kosten von Twitter sind, aber ich glaube, die sind schon ordentlich.
Wahrscheinlich, also ich könnte mir schon vorstellen, irgendwie so Moderation ist schon das teuerste und so, ne?
Das glaube ich keine Sekunde.
Nee?
Also ich wette
das. Also Serverkosten, sorry, aber.
Können wir nachgucken. Also ich meine, es steht ja im Zweifelsfall alles in den Twitter-Geschäftsberichten drin. Was die
sind die public?
Ja klar, das ist ja eine public traded company, das muss man ja öffentlich machen. Ja, ja.
Okay.
Die Zahlen sind öffentlich und das werden ordentliche Zahlen sein. Das wird 2/3 ihres Umsatzes sein oder irgendwie sowas in dem Dreh, was sie für Entwickler und für Server ausgeben. Das ist, ich meine, ich habe irgendwann mal die Zahlen gehört, wie viele Server Facebook hat. Boah, holla die Waldfee. Also es ist
Also ich sag mal so, ich habe jetzt letztens einen Vortrag gehalten Nee, auch im Zuge dieses Referats habe ich nochmal recherchiert. Also ich habe da recherchiert vor allem die immateriellen Güter versus die materiellen Güter, ne, von IT-Unternehmen.
Mhm.
Und du hast halt tatsächlich gerade so bei, sag ich mal, Internet-Companies, Tech-Companies, hast du halt tatsächlich sozusagen einen wahnsinnigen Überhang von immateriellen Besitz gegenüber materiellen Besitz.
Klar.
Also du hast halt Patente, Urheberrechte, bla bla bla, irgendwie Marken und so weiter und so fort, was halt sozusagen, ich glaube, keine Ahnung, 98% deren gesamten Assets ausmachen, okay, sind halt immaterielle Güter.
Ja.
Und tatsächlich materielle Güter, sag ich mal, in Form von Grundstücken, Serverfarmen, tatsächlich Rechnern und so weiter und so fort, macht irgendwie höchstens so 2% aus.
Ja, aber das ist, aber die Rechner müssen betrieben werden. Und das kostet, da musst du irgendjemandem Geld für Strom überweisen, du brauchst irgendwie, musst die Kühlung wieder machen, um den Strom wieder, die Wärme, die du mit dem Strom produziert hast, wieder wegzubekommen und so. Und das ist schon, ich weiß jetzt die exakten Zahlen nicht, aber ich glaube, das ist schon ziemlich substanziell. Also, das ist so, dass es gar nichts kostet, halte ich jetzt für eine.
Nee, gar nichts, aber ich sag mal so verglichen zum Gesamt, Corporate, Geldfluss, ist das relativ gering.
Auch das bezweifle ich, aber nichtsdestotrotz ist, also ich finde, wir waren ja vorhin an diesem Punkt, wo es darum geht, wer die Inhalte sind das, ich habe neulich so ein Video über Videoplattformen gelesen, das jetzt halt Disney arbeitet an seiner Videoplattform und Video.
Disney Plus, genau.
Disney Plus, Apple, das wissen wir ja, dass die ihr Apple TV Plus machen. Das ist lustig, dass.
Da wollte ich mal ganz kurz eingehen. Marcel Weiß und, ich glaube, Bertram Google haben zusammen irgendwie einen Podcast gemacht über diese Streaming-Plattform,
yeah,
der sehr, sehr spannend ist und haben den Markt sehr, sehr gut analysiert. Disney Plus ist wirklich so super spannend, weil wir hatten, glaube ich, bei unserer letzten Folge hatten wir zum Beispiel auch diese ganze Marvel-Geschichte nochmal gemacht, wo ich so von Marvel gesperrt habe. Also Disney hat ja tatsächlich sozusagen, denen gehört Marvel, denen gehört auch Star Wars und die revoken halt ja gerade die ganzen Lizenzen von den ganzen anderen Streaming-Anbietern, die halt irgendwie irgendwelche Marvel-Inhalte oder wie auch immer haben. Und ich hatte dann die Idee, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon erzählt, aber auf jeden Fall die Idee, dass im Endeffekt, das sind ja auch Netzwerkeffekte, ja, also du hast halt.
Doch, das hast du erzählt, ja klar.
Also genau, das halt irgendwie, Disney Plus ist irgendwie sozusagen das Facebook der Superhelden.
Das, ja, genau.
Genau, ja,
genau, das hast du erzählt.
Okay, ja, okay, gut.
Ja, genau, wir haben immer mehr von diesen Videostreaming-Diensten. Die Videostreaming-Dienste, denen ist es das Einzige, der Grund, warum die auf dem Markt sind, ist ja nicht, um bessere Software zu bieten, um geilere Features zu haben, sondern einfach den gleichen Content, den du bisher bei Netflix gucken konntest, kannst du jetzt nicht mehr bei Netflix gucken. Du musst jetzt uns nochmal 10 Euro abdrücken. Du hast, der Markt vergrößert sich bestenfalls. Man
könnte es auch als geiselhaft betrachten.
Man könnte es auch als, ja, als geiselhaft ist jetzt, genau.
Wir haben Iron Man. Wenn du Iron Man in deinem Leben nochmal wiedersehen willst, also so
dann kommt
Knarre an den Kopf, so ja, dann musst du jetzt hier aber auch mal unser Disney Plus Abo machen, ja.
Genau. Und das Argument in diesem Video war, das ist kein freier Markt. Freier Markt sagt immer, du willst zu viel Geld dafür, nee, dann gehe ich halt woanders hin. Also halt, das eine Kino ist mir zu teuer, da will ich den Film nicht gucken, dann gehe ich halt in ein bisschen billigeres Kino. Ja. Oder halt, ja, das Kino hat halt irgendwie besseres Popcorn, darum ist es mir den einen Euro mehr wert oder weiß der Teufel was. Sowas in der Richtung. Und aber bei diesen Streaming-Diensten ist das ja nicht der Fall. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn die Netflix-App ist so scheiße, darum lade ich mir halt die Netflix 2-App runter von irgendeinem anderen Hersteller und da kann ich den gleichen Content haben. Wenn du diesen Content willst, dann musst du halt die Netflix-App haben. Und darum haben die Firmen keinen Incentive, ihre Software zu verbessern. Und darum ist denen das total egal. Das, was die da hatten, in dem, also der hat vorgeschlagen, man muss halt diese Exklusivbindung verhindern. Und wo man, aber das gab's tatsächlich in den USA schon mal. Und zwar hatten die Studios, die ganzen Filmstudios, hatten eigene Kinos.
Stimmt, ja, ja. Stimmt,
und ja, ja. Das war halt, wenn du halt den neuen Iron Man sehen wolltest, dann musstest du halt in das Kino, weil das Kino konnte den nicht spielen, weil die haben halt zu einem anderen Studio gehört.
Stimmt, ja.
Ich und erinnere mich. Das ist dann irgendwann.
Das ist übrigens sehr schön dargestellt in dem Buch The Master Switch von Tim Wu, der so verschiedene Medien, Mediengeschichten nacherzählt. Ja.
Und das ist dann irgendwann verboten worden, dass diese, dass die diese Exklusivverträge mit den Kinos haben.
Mhm.
Was die Studios, die Hollywood-Studios erstmal fast komplett zerstört hat, aber den Kinomarkt natürlich massiv aufgerollt hat und wesentlich besser gemacht hat. Und man könnte, das ist ja immer das Irre, das ist ja, viele tun ja immer so, was für die Firmen gut ist, ist gut für die Wirtschaft. Nee, für die Wirtschaft ist im Zweifelsfall gut, dass die aktuellen Firmen sterben und dafür drei neue Firmen entstehen. Das ist, oder dass die Firmen leiden und halt massiv kämpfen müssen, weil halt so viel Konkurrenz entsteht. Das ist im Zweifelsfall gut für die Wirtschaft. Und das war genau so ein Fall. Die Studios mussten sich plötzlich anders. Und jetzt holen sie sich dieses Monopol wieder zurück. Und ich glaube, das ist in relativ vielen Bereichen der Fall, wo wir, also wenn du für deine Software, also, wo man.
Wird aber auch nicht halten. Ich meine, Ich finde das interessant, wenn man sich
die BitTorrent-Zahlen nehmen wohl das erste Mal seit langer Zeit wieder zu.
Ja, das glaube ich total. Aber vergleich mal irgendwie, das ist sowieso ein geiler Vergleich, irgendwie diese Musikstreaming-Dienste mit den Videostreaming-Diensten. Ne?
Ja.
Also die Musikstreaming-Dienste, die mehr oder weniger alle den gleichen Katalog haben, zu alle ungefähr den gleichen Preis, weil man definitiv davon ausgehen kann, dass sie sich so absprechen. Das sind ja irgendwie sowieso.
Nee, das sind die Labels, die halt die Verträge
drei,
so machen.
Genau, das sind die drei Major-Labels, die halt einfach die Verträge so machen, aber die sprechen sich ab, da bin ich mir sicher.
Ja, keine Ahnung, ja.
Und dann aber halt irgendwie Musik, die Videostreaming-Dienste, die sozusagen ihren eigenen Content alle irgendwie produzieren und dann halt irgendwie sozusagen sich diversifizieren. Ich glaube auch, auf lange Sicht wird es halt wieder zu so einem gemeinsamen Pool führen. Ne? Also wie bei den Kinos ja auch im Endeffekt dann am Ende dann wieder gesiegt hat, dass sie sagen, okay, es macht keinen Sinn irgendwie.
Das haben sie ja nicht von alleine, wie gesagt, da wurden sie ja gezwungen.
Wurden sie gezwungen?
Ja, das war eine Gesetzesänderung, die dazu
gehört. Ah, okay. Ja, eventuell muss das auch passieren. Dann.
Das finde ich ganz spannend, weil mit der Musik, da sieht man halt auch es fällt ihnen schwer, sich da auszudifferenzieren. Also du kannst halt Apple Music haben, du kannst Amazon. Amazon Music ist ein bisschen schlechter. Spotify hat wahrscheinlich die größte Auswahl oder Apple hat die größte Auswahl. Keine Ahnung wer. Und plötzlich geht das auch, dass du Apple Music auf einem Sonos hören kannst, was ja sonst bei Apple normalerweise gar nicht geht, dass du irgendwas nutzen kannst. Jetzt kannst du auch hier Apple TV und sowas kannst du auch auf dem Samsung-Fernseher nutzen. Brauchst gar kein Apple TV nutzen, um die ganzen Apple TV-Sachen gucken zu können. Weil halt plötzlich ist das für die auch wieder relevant, dass sie auch auf einem Samsung-Fernseher gerne ihre Fernsehserien verkaufen wollen und nicht nur auf einem Apple TV. Und Spotify ist ja gerade die gehen ja so in Podcast.
Stimmt, oh, der Podcast-Markt, ja.
Und ich glaube, das ist der Grund dafür, weil sie halt wissen, über einen Musikmarkt können sie sich nicht differenzieren. Da sind sie halt nur einer unter vielen und werden im Zweifelsfall mit einem Preis gegen die Wand gefahren. Und ich nehme mal an, dass sie irgendwelche, dass in ihren Verträgen drin steht, dass sie keine Artists selber sein dürfen und sowas. Also damit könnten sie ja alle anfangen. Sie könnten ja einfach Künstler selber exklusiv unter Vertrag nehmen.
Ja, das frage ich mich auch, also warum das nicht passiert, ne?
Ich nehme an, das wird in ihren Verträgen drin stehen mit den Music Labels, dass sie das nicht dürfen.
Okay. Kann ich mir nicht vorstellen, also wenn ich viel Macht, dass sie das nicht, dass sie das irgendwie auf sich.
Offensichtlich nicht, weil sie haben alle die gleichen Konditionen im Großen und Ganzen und nicht mal Apple fliegt da raus. Michi schläft, glaube ich, gleich auf dem Klo ein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Spotify so knallhart in Richtung Podcasts geht. Das jetzt auch keine Neuigkeit ist. Ach ja. Ich glaub, wir machen ja mal langsam Ende Gelände. Michi sieht aus, als ob er gleich hier auch einschlafen würde. Ich bin auch müde. Gott, schon kurz vor Mitternacht. Das waren noch Zeiten, als man bis nach Mitternacht durchgehalten hat. Ach ja. Was ich mir von Apple ja wünschen würde zur WWDC, ist keine neuen Features oder sowas, sondern das, also was ich gerade feststelle, ist, dass wegen Apples bekloppter Lizenzpolitik, also das Ding ist, nochmal anfangen, ich bin jetzt plötzlich wieder App-Developer, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, und ich war halt lange in diesem Facebook Ökosystem drin, und da haben das andere Leute für mich wegabstrahiert, die meisten dieser Probleme. Ich wusste, dass diese Probleme existieren, und ich finde es haarsträubend genug. Ich dachte aber, naja, sind ein Problem, was so erstmal nur Facebook betrifft, oder zumindest nur sehr, sehr große Firmen, daran gibt es nichts zu ändern. Jetzt komme ich raus, bin selber App-Developer, und stelle fest, exakt die gleichen Probleme existieren bei jedem kleinen Laden auch. Nur plötzlich sind es nochmal direkt meine Probleme. Und zwar das Problem ist, dass man nämlich, dass sehr, sehr viele Leute auf diesem Planeten entwickeln den ganzen Tag iOS-Software. Und diese iOS-Software muss auch irgendwo getestet werden. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Commit mache, wird automatisch ein Test angeschmissen. Es wird automatisch dieser ganze Code kompiliert. Und es werden bestimmte Tests drauf aufgeführt, damit ich nicht mal wieder Blödsinn gemacht habe und alles kaputt gemacht habe. Und das läuft jedes Mal komplett automatisch. Und das ist kompletter Standard in jedem Softwareentwicklungsbereich. Das wird im Webdevelopment, wird das knallhart so gemacht, da war es bei den Sprachen, die haben das, da war das zwingend notwendig, so JavaScript und Ruby, da war das. Ansonsten ist es schwer, vernünftig den Ruby-Code zu schreiben, wenn man ihn nicht sehr, sehr gut testet. Und das ist im Android-Development normal, das ist in jedem Entwicklung normal und das ist inzwischen auch bei iOS weitgehend normal. Das Problem ist jetzt aber bei iOS, ich darf iOS-Code kann ich praktisch nur auf Apple-Rechnern bauen. Und Apple-Rechner im Serverbereich gibt es schlicht und ergreifend nicht. Es gibt den Mac Pro, was eine furchtbare Kiste ist, die komplett überteuert ist. Und es gibt den Mac Mini, was eine furchtbar überteuerte, langsame, nicht ganz so schlechte Kiste ist. Und nun weiß ich das, und der einzige Grund, warum diese Software, also warum das nur auf diesen Mac Minis laufen darf, ist halt, weil Apple in die Lizenzverträge reinschreibt, macOS darf nur auf Apple-Hardware laufen. Und um iOS-Software zu bauen, musst du es auf dem Mac bauen, und darum musst du es auf einem Mac bauen. Also auf dem macOS bauen, auf dem Mac bauen. Und wenn Apple einfach diesen Passus rausstreichen würde und sagen würde, macOS darf nur aufs Macs laufen, außer wenn es darum geht, Software zu bauen, dann könnte man eine VM packen, könnte die auf irgendeinen sauschnellen Server packen. Und meine Entwicklungszeiten würden sich dramatisch verbessern. Und also wirklich Faktor 10 oder sowas halt, so diese Testzeiten. Was jetzt gerade 2 Minuten dauert, würde plötzlich 3 Sekunden dauern oder sowas. Oder sowas in dem Dreh. Also wirklich eine absurde Beschleunigung. Ich habe damals, und Apple hat auch nichts davon. Also es ist ja offensichtlich, haben sie kein Interesse an diesem ganzen Servermarkt, ansonsten würden sie Server bauen. Und das ist halt einfach das.
Nur mal Server auch.
Die hatten mal Server. Es gab mal früher diese X-Serves, die haben sich halt nicht gut genug verkauft. Damals gab es noch kein iOS. Heute würdest du massenhaft von diesen X-Serves verkaufen, wenn es sie noch geben würde. Weil die Leute halt irgendwas brauchen, um die ganze.
Ich habe manchmal das Gefühl, also jetzt, wenn ich dir heute so zuhöre, dass Apple irgendwie zu satt ist, irgendwie um irgendwie wirklich Business Opportunities überhaupt wahrzunehmen.
Das ist ja nicht mehr nur Business Opportunities, das sind ja auch einfach, um auf seine Entwicklergemeinschaft zu hören und um auf die Leute zu hören, auf die sie angewiesen sind. Also das ist, ich schaue mich schon vorsichtig um, ob ich nicht mal für eine, also ich interessiere mich unter anderem deswegen so sehr für andere Plattformen, weil es halt andere Plattformen sind und weil ich halt aus diesem Apple-Login raus will. Und dass ich VS Code so toll finde, und besser als Xcode finde, und ich würde lieber mit VS Code arbeiten, aber ich muss halt mit Xcode arbeiten, weil man im Augenblick iOS-Software nur vernünftig mit Xcode entwickeln kann. Und ich würde gern auf schnelleren Servern arbeiten, aber es geht nicht, weil Apple. Und klar, irgendwann, und wenn die Tastatur dann, wenn viele Leute heutzutage...
Leute, merkt ihr was? Max will sich von Apple emanzipieren. Wow, okay, das ist halt echt mal eine Nachricht. Ich meine, erst Twitter, jetzt auch noch Apple. Wow.
Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht sofort bereit bin, wieder in Liebe zurückzugehen, sobald ich auch nur so ein kleines Zeichen Aufmerksamkeit kriege.
Ja.
Ist ja nicht das erste Mal, dass ich diese. Aber dann ist die Frage, wo will man hin?
Mhm.
Also jetzt auch als Entwickler, also für mich.
Du hast schon mitgekriegt, dass Microsoft hat ja GitHub sogar gekauft.
Ja, ne? Ja.
Ja, ist echt krass.
Was lustig ist, weil jetzt liegt nämlich Apple Software auf Microsoft Servern. Weil mhm. Swift ist ja wird auf GitHub gehostet. Und,
ja,
und aber
wobei ein Großteil der Open Source Software von Apple gar nicht auf GitHub liegt, ne?
Also, ja, es liegt auf irgendwelchen Apple Servern und ja, damit vor sich hin.
Ja, ja. Na, egal.
Ja, ja, also alles, was Swift ist tatsächlich eine der wenigen Sachen. Swift läuft übrigens, lässt sich auch komplett auf Ubuntu bauen, also auf einem Linux. Und alle Tests laufen auch, also wenn du an Swift arbeitest, dann kannst du auch komplett das auf Ubuntu machen, dann musst du das nicht auf dem Mac machen. Und meine Vermutung ist, dass das genau der Grund ist, weil sie nämlich keinen Bock auf diese scheiß Apple-Hardware hatten, sondern weil ich weiß nämlich, ich dachte nämlich auch, dass so, ja, das muss doch bei Apple intern alles viel geiler sein, die packen das doch garantiert auf irgendwelche Blade-Server, stehen an irgendwelchen Rechenservern. Nee, die haben genauso die gleichen scheiß Mac-Minis rumstehen wie der Rest der Welt auch. Und das ist einfach, also das ist, Apple-Entwickler, Leute, die bei Apple sitzen, leiden unter dieser Situation genauso, wie wir da draußen darunter leiden. Und das ist, ja klar, man sollte sein Leben nicht zu sehr von einer einzelnen Plattform abhängig machen. Und ich habe halt jetzt auch an anderen Plattformen gearbeitet, innerhalb von Facebook. Während ich von der einen Plattform bezahlt wurde, habe ich an anderen Plattformen gearbeitet. Ich bin mir dieser Ironie durchaus bewusst.
Plattform.
Und, aber wo will man denn hin? Will man zu Android? Ich weiß nicht. Also, technische Qualität hin oder her. Google fängt jetzt gerade damit an.
Aber wie meinte noch Jens Ohlig mal irgendwann, Java zu programmieren, ist so ein bisschen wie bei seinen Eltern wieder einzuziehen.
Ja, gibt's ja Kotlin. Kotlin ist die Alternativsprache, die man statt Java verwenden kann. Und die soll wirklich gut sein.
Okay, keine Ahnung.
Ich habe keine Zeile. Ich habe 3 Zeilen Kotlin in meinem Leben geschrieben, aber das soll was ganz Gutes sein. Aber dann kannst du auch kein VS Code nehmen, dann musst du Android Studio nehmen. Und dann bist du halt von. Und Google ist ja nun auch keine nette Firma. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie.
Ich mag Google mehr als Facebook, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich bin da biased, aber. Ich nicht. Also ich finde, also Google wird mir zu arg dominant, muss ich sagen. Also das ist jetzt, die bauen jetzt auch in Chrome, bauen jetzt zum Beispiel neue, fangen die jetzt an, eigene HTML-Tags einzubauen, die ihnen halt besonders gut in den Kram passen, so wie es Microsoft damals beim Internet Explorer gemacht hat. Und was dazu führen wird, dass alle anderen niemand diese Features nutzt oder dass alle anderen diese Features nachprogrammieren müssen.
Also ich will ganz kurz sagen, ich finde auch, Google geht in eine falsche Richtung, also schon seit langem und es geht mir auf den Sack, aber ganz ehrlich, ich finde vom Grundapproach her irgendwie den Google-Ansatz irgendwie sympathischer als den Apple, als den Apple-Ansatz als auch den Facebook-Ansatz. Ich finde, also sie gingen halt sozusagen ursprünglich vom Open Web aus und haben sozusagen die Schnittstelle oder, sag ich mal, das Interface fürs Open Web geschaffen.
Ja.
Sie haben von Anfang an eigentlich immer viel auf, wir nehmen irgendwelche Produkte, die irgendwie exklusiv sind und machen sie für alle public, ja, irgendwie, das ging schon mit Gmail los, es ging halt so mit Maps los, es ging halt so, wir machen alles accessible, alle Informationen, die wir irgendwie in die Hände kriegen, machen wir accessible. Das fand ich irgendwie so als Ansatz irgendwie immer sehr sympathisch und deswegen bin ich irgendwie so.
Aber ist das noch da?
Ich bin so, nee, leider nicht mehr. Also klar, irgendwie Google struggelt jetzt auch irgendwie und muss sich in diesem Plattformmarkt behaupten und macht dies, macht das, macht jenes und so. Und ich glaube, dieser Spirit, der damals irgendwie vorherrschend war, der ist auch der ist zu einem Großteil verloren und so. Deswegen kann ich auch völlig nachvollziehen, wenn Leute Google kritisieren und so. Will ich gar nichts gegen sagen. aber so von so diesem Grundansatz und ich finde auch noch so von der DNA her, glaube ich, merkt man das auch noch irgendwie, ist das irgendwie für mich der richtige Approach, keine Ahnung.
Also ich, bei mir ist so von Google, also so, es gab mal so diese Zeit, als man sich irgendwie auf neue Google-Dienste gefreut hat und weißt du, also es gab so diese Aufbruchstimmung, als dieses Web 2.0, das war dieses, wie in den Westen zu ziehen, so unentdeckte Landschaften, die vor uns lagen, die wir hinein konnten. Und
Google war immer so früher auch so der Supporter des Open Web, ne? Es ging immer irgendwie darum, also die Geschäftsstrategie damals von Google war ja, wir supporten das Open Web, whatever comes, irgendwie wir bauen Services, die keinerlei von Revenue Refinanzierung haben, einfach nur um das Web zu vergrößern, einfach nur um den Leuten zu erleichtern, Webseiten zu bauen und so weiter und so fort, weil wir halt sozusagen indirekt von des Wachstums des Open Webs sozusagen profitieren, ja. Und Facebook hatte halt von Anfang an diese Strategie, nein, wir machen halt irgendwie unseren eigenen Scheiß irgendwie in unserem Datensilo und sperren alles weg und so. Und das ist so diese Grunddichotomie, finde ich, die immer noch zumindest in meiner Wahrnehmung irgendwie diese beiden Firmen voneinander differenziert. Und weswegen ich sozusagen eher so Google gut finde.
Also ich bin in Bezug, als Nutzer bin ich auf so ziemlich alle Google-Produkte relativ zynisch geworden. Also ich habe jetzt neulich irgendwie wieder so einen Blogpost gelesen, wie jemand probiert hat, der wollte einen Google Fi, also Google Fi ist dieses Telefonnetzwerk, was es in den USA noch gibt, wo man Google Geld überweist, dann kriegt man seinen Telefonservice quasi von Google und der ist in manchen Dingen besser als andere Anbieter und dessen Telefon ist einfach nie angekommen und das ist halt einfach und das haben die nicht auf die Reihe gekriegt, ihnen dann vernünftig ein neues Telefon zu schicken und dann wollte aber in der Zwischenzeit canceln, das hat alles viel zu lange gedauert und das ist halt genauso die gleiche Firma wie halt jede andere Firma auch, bloß halt, dass sie aus Reim weil sie halt den Preise optimieren müssen, halt den Support komplett wegoptimieren. Und das ist sowas, was ich bei relativ vielen, das muss ich sagen, ich habe heute mit Apple telefoniert und für ihr ganzes scheiß Geld, ich wollte meinen Apple Developer Account verlängern und ich musste, weil er halt ausgelaufen ist und das letzte Mal, als ich da gelebt habe, habe ich noch in den USA gelebt und darum hatte meine Kreditkarte nicht akzeptiert, weil, das ist eine deutsche Kreditkarte, bist du in den USA? Nee, ich bin nicht mehr in den USA. Hatte ich das Formular ausgefüllt, was zu der Adressänderung, dass ich jetzt in Deutschland lebe, dann haben sie mir eine Mail zurückgeschickt, kannst du uns da nochmal ein Dokument zuschicken, dass dir beweist, dass du jetzt auch in Deutschland lebst, zum Beispiel mit einer deutschen Adresse, ne? Okay, da hättet ihr auch eher auf die Idee kommen können, aber und dann war ein Link in der Mail drin, den ich anklicken sollte, um dieses Dokument hochzuladen und der führte einfach zu einer Fehlermeldung. Und daraufhin habe ich dann heute schweren Herzens bei Apple angerufen, ich telefoniere ja nicht gerne und habe halt gesagt, sag mal, ihr habt meinen Account hier, so und was.
Gut, ich akzeptiere, das ist jetzt der Grund, warum Google scheiße ist.
Das ist nicht der Grund, warum, das ist der Grund, warum tatsächlich, aber immerhin war dann sofort eine Person da, die gesagt hat, ja, ich verlängere die nochmal um 7 Tage und übrigens, du kannst die Mail da und dahin schicken. Und das ist was ich bei Google im Zweifelsfall nicht hätte. Diese Telefonnummer, wo ich nochmal jemanden anrufen könnte.
Okay, ja.
Und ich bin nicht glücklich, wenn ich jemanden anrufen muss. Also das ist um Himmels Willen. Also das ist jetzt keine geile Experience mit Apple. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist halt mal wieder so ein Zeichen von, wie kaputt Apple doch in vielen Details ist, so große Firmen. Aber das ist so bei, ich habe gerade mit DriveNow, heute haben sie es geschafft, das zu klären, jetzt hat eine knappe Woche gedauert. Ich habe mein DriveNow-Auto gemietet. Als ich am Parkplatz ankam, stand das DriveNow-Auto auf einem Behindertenparkplatz. Also ich habe es da quasi abgeholt. Die Polizei war gerade dabei, das aufzuschreiben. Ich bin ins Auto eingestiegen, habe mich mit den Polizisten noch unterhalten und bin losgefahren.
Und wollten sie es dir aufdrücken.
Und DriveNow hat natürlich, du hattest das Auto zu dem Zeitpunkt gemietet, zu dem das Strafzettel ausgefüllt worden ist. Hier ist dein Strafzettel. Und das war jetzt so ein war deutlich komplizierter, als es sein sollte, das aufzuklären. Es ist einfach viel, viel länger gedauert. Ich habe denen halt eine Mail geschickt oder habe mich an deren Messenger, an deren Social Media Support Team gewandt, habe denen halt, hey, guck mal hier, war nicht ich, geht weg. Dann haben die mir halt irgendwie eine E-Mail-Adresse, dann hat auf die E-Mail niemand geantwortet. Und eine Sache, die eigentlich hätte innerhalb von 20 Minuten erledigt sein müssen, hat sich irgendwie fast eine Woche hingezogen.
Okay, das ist aber auch so deutsche Unternehmen und Kulanz, die sind halt einfach nicht so besonders gut da drin.
Nachdem sie es einmal bearbeitet haben, haben sie sofort gesagt, ja klar, gar kein Thema. Das hat ja auch nichts mit Kulanz zu tun, sondern es ist ja schlicht und ergreifend ist nicht mein Fehler gewesen. Also es
klar,
ist,
aber ich meine, das ist die Frage, wie weit sie das überprüfen können, aber ja.
Naja, sie wissen, wo ich das Auto ausgeliehen habe und sie wissen, dass es auf dem Parkplatz stand und das können sie hundertprozentig nachprüfen.
Auch wieder, ja.
Also das ist für sie gar kein Problem. Das Einzige, was halt das Problem daran ist, dass offensichtlich ihr Support so überlastet ist, dass es so ewig lange gedauert hat zu antworten. Und weil halt in den Support zu wenig investiert wird, weil halt um die Gesamtkosten zu niedrig zu halten, die ich halt gerne als Kunde auch so niedrig halten möchte. Also es ist ja nicht so, dass ich da in dem ganzen Spiel nicht mitspielen würde. Und das ist so Google ist halt so eine Maschine, die so komplett auf Masse basiert und komplett auf wir müssen auch noch das Letzte irgendwie runterkratzen, damit
alles muss automatisiert sein.
Alles muss automatisiert
werden. Alles muss skalieren, ja.
Und je mehr du in deinem Leben von Google abhängig machst, desto schlimmer bist du im Arsch, wenn das mal irgendwie schief geht. Und das ist gar keine böse Absicht von irgendwem, dass es schief geht oder sowas. Das sage ich jetzt nicht irgendwie evil, evil, evil. So, und darum möchte ich nicht zu sehr von Google abhängig sein.
Aber das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht mit dieser Analyse. Und aber irgendwie mag ich auch genau das, weil ich hasse Support-Quatsch. Also Google gibt sich, glaube ich, ganz, ganz viel Mühe, dass sie halt irgendwie ihre Produkte so bauen, dass halt auch einfach ein Support nicht notwendig ist. Auf der anderen Seite, ne? Und ich glaube, also ich habe auch noch nie das gespürt, also ich habe noch nie ein Bedürfnis gespürt, irgendwie bei Google beim Support anzurufen, ehrlich gesagt. Also, und deswegen,
Richte mal bei Google Cloud Computing irgendwas ein.
Okay, das habe ich noch nicht probiert, aber gut.
Also es gibt da schon Bereiche, wo Google, also Googles DNA ging definitiv mal in die richtige Richtung. Ich bezweifle, dass es jetzt noch der Fall ist. Ich habe ihre Produkte mal mehr, also es ist so, ich habe neulich auch wieder so Google, wie Google probiert, einen Messenger auf die Beine zu stellen. Das ist ja, die haben jetzt ja irgendwie wieder das mit den Telcos zusammen, irgendwie soll ein Messenger-Dienst auf die Beine gestellt werden, schon seit RCS oder wie das heißt.
Milliarden Messenger, verschiedene Dienste.
Das ist wirklich die reine Zahl. Ist
noch irgendwie so, oh Gott,
Google Talk, das war ja auch mal erfolgreich, aber wieder zu offen. Dann Alo und Elo oder wie sie jetzt hießen, zwei Dienste, die sie gleichzeitig vorgeschlagen haben und gleichzeitig wieder eingestellt haben dann ein Jahr später.
Wie ist dieser super komplexe Dienst, der Google...
Google Wave?
Google Wave, genau.
Ja, das war in der Liste noch nicht mal drinne. Und inzwischen ist
es... Google kann kein Social, das ist echt so... Oh.
Das können Sie. Ich habe irgendwann mal eine Google Badge von jemandem gefunden auf dem Weg zur Arbeit, als wir noch drüben gewohnt haben, und hatte halt diese Badge und habe gedacht, den probiere ich mal anzuschreiben, den Typen einfach so, hey, ich habe deine Badge gefunden, kannst du, wenn du sie noch brauchst, ansonsten schmeiß ich sie weg. Und dann habe ich halt gegoogelt nach dieser Person, alles was ich gefunden habe, war ein Google Plus Profil.
Okay.
Und dann habe ich da, hey, ich habe auch noch einen Google Plus Account, habe ich mich da eingeloggt, habe denen eine Privatnachricht geschickt, habe darauf irgendwie zwei Wochen keine Antwort gekriegt, dann habe ich halt die Badge weggeworfen. Also das ist selbst unter Google-Mitarbeitern ist Google Plus offensichtlich. Und mittlerweile haben sie es ja auch eingestellt, soweit ich weiß, oder?
Ja, also ich will ich auch nicht sagen, dass Google nicht irgendwie auch viel Scheiße gebaut hat, aber ich meine, ja, egal. Ich will jetzt eigentlich auch mal Schluss machen, aber
ja, ja.
Aber eine Nachricht, die jetzt gerade wieder rumging, das war so typisch, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Golem oder so hatte dann irgendwie, ich glaube aber auch basierend auf irgendwelchen US-Nachrichtendiensten herausgefunden, dass Gmail Messages mit Rechnungen von egal welchen E-Commerce-Quatsch man da irgendwie gemacht hat, irgendwie sozusagen gesondert abspeichert. Das haben sie herausgefunden, indem sie in den Einstellungen von Gmail irgendwie sozusagen diese Transparenzfunktion gefunden haben. Weißt du, das ist immer so geil. Google macht irgendwelche Transparenzfunktionen, so, hey, das sind die Daten, die wir speichern. Journalisten rufen diese Transparenzfunktion auf und sagen, Skandal!
Ja.
Das ist so unglaublich. Also egal. Ich mag irgendwie einfach, vielleicht komm ich mal dazu, dass Google immer so zu verteidigen, weil so viele angeblichen Tech-Journalisten so einen Quatsch immer machen.
Journalismus an sich ist tatsächlich auch ein Fach, was mir nur schwer fällt zu verteidigen. Ich halte Journalismus für wichtig. Geht's mir ähnlich wie mit Support. Ich mag Support nicht, aber er ist trotzdem manchmal notwendig.
Gut, aber das Fass machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Also Journalismus, gute Nacht.
Hören Sie beim nächsten Mal WMR, wenn wir sagen, warum aller Journalismus scheiße ist.
Lieber Journalismus, gute Nacht.
Ach, siehst du, haben wir gar nicht drüber, so viele Dinge, über die wir gar nicht geredet haben. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich drücke mal hier auf Stopp. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wir hören voneinander. Es ist viel zu spät. Und wir sind schon fast über 3 Stunden. Du hast vorhin noch gesagt, dass wir fast jede Sendung zwischen 2 und 3 Stunden ist. Und wenn wir jetzt noch 6 Minuten machen, dann haben wir über die 3 Stunden hinaus.
Deswegen machen wir jetzt auch Schluss.
Das machen wir jetzt nicht mehr insofern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.